Hallo und herzlich willkommen hier zum Laberfeuer.
Ja, hallo Falk.
Hallo und Simon.
Herzlich willkommen mit am Laberfeuer heute Jan Witzer. Schön, dass du da bist.
Hallo, schön euch zu sehen.
Wir machen mal das Laberfeuer an.
Ja, also du hast es ja schon quasi.
Der brennt ja schon.
Ja.
Ja.
Aber es geht, Falk, es wird auch Herbst. Ich finde, da kann man schon mal ein bisschen vorheizen.
Das stimmt.
Das stimmt. Hast du einen Kamin zu Hause?
Nee. Dresdner Mietwohnung, sorry, nee.
Meine Frau hat sich ja immer einen Kamin gewünscht und da habe ich ihr irgendwann mal über unseren Smart TV ein Lagerfeuer auf den Fernseher gelegt.
Hat sie sich sehr gefreut, oder?
Ich glaube, sie hat sich nach dem Lachen auch wirklich gefreut.
Aber okay. Es gibt wirklich Leute, die das gut finden und machen mit dem Fernsehen und dem Kamin. Deswegen Frage. Lieblingsapokalypse.
Gute Überleitung. Ich habe heute eine schöne Apokalypse mit.
Ja, ich freue mich.
Ich habe vor einer Weile von Mark Ellsberg das Buch gelesen, Blackout. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt.
Das war übel,
und,
ja.
Dort kommt die Apokalypse rein, dass im Grunde Terroristen die europäische Stromversorgung lahmlegen und mit einem Schlag sämtliche elektronische Kommunikation und Stromversorgung den Bach runtergeht und alles gefühlt 500 Jahre zurückgeworfen wird. Und das war richtig beängstigend, weil es so real und realistisch dargestellt wurde. Hm. Also da habe ich gemerkt, hatte ich richtig schwitzige Finger, weil ich gedacht habe, boah, das wäre krass, wie würde ich mich da verhalten? Was wäre dort, wie bin ich auch auf Elektronik, die digitalen Kommunikationswege, die ja alle an der Elektronik hängen, wie sehr bin ich da involviert? Das kann ich denn überhaupt noch?
Ja, ist vollkommen wild. Ich habe das Buch auch gelesen. Und letzte oder vorletzte Woche ist in Dresden der Sturm ausgefallen. Und zwar bis nach Bautzen, weil es ein Problem in einem Umspannwerk gab. Und mein Nachbar kam sofort runter und sagte, es ist soweit. Ja. Und ich habe gedacht, okay, was machst du jetzt? Und ich habe, seitdem ich das Buch gelesen habe, habe ich einen kleinen Trafo-Block, wenn man so will, der an meiner Fritzbox und am Telefon und an der NAS angeschlossen ist, um zu verhindern, dass ich meine Daten verliere. Das war meine Lehre aus dem Buch. Also schöne Lieblingsapokalypse.
Aber also, wie viele Tage ist Zeit, bis es nicht mehr hochfährt? Es gibt, glaube ich, drei Tage nur. Es gibt ja so, ich glaube, war das von Umberto Eco, ich habe mal so eine Kurzgeschichte gelesen, von Umberto Eco, weiß nicht, wo das auch beschrieben wurde, was passiert. Und da war quasi ab einem bestimmten Punkt, wenn der Strom wegfällt, kommt er auch nicht mehr wieder, weil die ganze Infrastruktur quasi sich nicht mehr hochfahren kann.
Also ja, also das ist in dem Buch, du hast ein relativ langes Nachwort bei dem Buch, wo Mark Ellsberg erklärt, was in dem Buch alles verfremdet ist, damit es nie einfach nachgemacht werden kann und was tatsächlich auf Realität beruht und auch die Art und Weise, wie die dann das Netz wieder hochgefahren haben, welche Schritte die da zu bedenken waren, und das klingt so staubtrocken, wenn man davon erzählt, aber in dem Buch, da hat Mark Ellsberg richtig gute Arbeit geleistet. Das war einfach spannend, klasse erzählt.
Na, ich fand das...
Und wer ist schuld? Das Internet der Dinge. Am Ende ist es das Internet der Dinge, was dafür sorgt, dass der Coup überhaupt gelingt.
Ja.
Aber für mich ging das so, wo Corona sozusagen der erste Lockdown sich abzeichnete und man schon mal überlegte, naja, wenn man jetzt in Quarantäne müsste oder sowas und ein klein wenig Vorräte anlegt, ich will nicht sagen, dass wir gehamstert haben, sondern wir haben einfach mal objektiv für 2, 3, 4 Tage oder länger mal geguckt, was brauchen wir und wie könnten wir uns ernähren. Das fand ich echt schon ein bisschen anstrengend und ein bisschen auch aufreibend, wo ich so gedacht habe, ist eigentlich, wenn wir sind schon ein bisschen abhängig auf dem Land.
Du wohnst in Dresden, ne? Ich wohne in einer kleinen Stadt, da ist der Status quo, dass wir für 3, 4 Tage Vorräte im Schrank haben. Wir haben angefangen eher so überlegen, kommen wir 2 Wochen hin?
Vielleicht haben wir auch länger überlegt, aber naja, aber wir haben in der Stadt hast du halt Schwierigkeiten. Und ich meine, jetzt wohne ich stadtrentisch, da könnte ich dann ein bisschen Land roden und was anbauen im schlimmsten Fall.
Ich war letztens irgendwann mal bei einem Fastfood-Unternehmen meines Vertrauens. Und da sind die Kassen ausgefallen gewesen. Da musste ich plötzlich in Bar zahlen. Und da habe ich.
Auf den Zettel geschrieben oder was?
Da stand auf dem Zettel Kassen ausgefallen. Nur Barzahlung möglich. Okay. Und da war die spannende Frage: Oh, habe ich überhaupt so viel Geld mit? Also, das war auch eine Erkenntnis aus dem Buch. Es schadet nicht, zu Hause ein bisschen Bargeld rumliegen zu haben für den Fall, dass plötzlich alle Geldautomaten ausfallen.
Prinzipiell ist die Idee, Bargeld ja eine ganz coole. Also wir müssen ja nicht alles elektronisch machen.
Auch für den digitalen Fingerabdruck,
so ganz, genau, so ganz prinzipiell zum Thema Datenschutz, ist es auch okay, Sachen mit Bargeld zu bezahlen?
Ich habe das mal bei Amazon probiert, das funktioniert einfach nicht. Die wollen mein Bargeld nicht.
Aber es gibt zum Beispiel, es gibt einen grünen E-Mail-Anbieter, bei dem ich bin, der in Deutschland hostet. Und die bieten an, dass man natürlich mit allen digitalen Zahlungsmitteln zahlen kann, aber du kannst denen sogar Bargeld schicken.
In Form von Briefmarken ging früher.
Das machen sie nicht mehr, vom Briefmarken machen sie nicht mehr, ist ein E-Mail-Unternehmen, ich glaube, das wäre ein bisschen,
das wäre
ein weirder Flex, so. Nee, aber du kannst denen Bargeld schicken, im versicherten Versand und dann damit dein Guthabenkonto aufladen.
Das ist auch eine schöne Idee.
Ja, ich weiß, ihr seid ja nicht öffentlich-rechtlich, posteo.de, kann ich nur empfehlen.
Wir sind rechtlich öffentlich,
die sind grün.
Jetzt mal so...
Öffentlich-rechtlich?
Ja. Naja, du musst ja mal gucken bei Podcasts, dass du nicht heimlich Werbung machst. So.
Wir machen.
Also ist es
Unfähigkeit.
Mache ich Werbung in dem Moment, wo ich für ein Buch, Mark Ellsberg, ich mag?
Ja, natürlich.
Na gut.
Also, wenn du einfach sagst, Lieblingsapokalypse, Stromausfall, machst du pro forma erstmal nur Werbung für die Lieblingsapokalypse.
Sponsert bei RWE.
Genau.
Oder E.ON oder Vattenfall.
Aber es gibt ja auch andere Stromanbieter.
Ja, ist jetzt auch egal.
Okay. Egal, aber...
Ja. Apropos, was nicht egal ist...
Gefällt mir nebenbei nicht, die Lieblingsapokalypse. Ist gar keine Lieblingsapokalypse
für mich. Wie viel die Lieblingsapokalypse erzähle ich denn? Ich erzähle im Grunde Apokalypsen nicht, die ich mir wünsche. Apokalypsen wünsche ich mir generell nicht, aber die mich fasziniert haben oder dieses Gedankenspiel.
Die macht mir ein bisschen mehr Angst als andere.
Okay, ist es ja ein tolles Kriterium für eine Lieblingsapokalypse, weil sie eine Qualität hat, die anderen noch nicht hatten.
Das stimmt. Aber zum Beispiel Meteoreinschlag finde ich nicht so beängstigend, weil ich das nicht, das erscheint mir nicht so reell wie was du gerade beschrieben
hast. Wenn hier ein Meteor einschlägt, genau wo du bist, stürzt dich auch nicht so lange.
Doch.
Ja, es hört genau genommen schon ein paar Sekunden vorher auf, dich nicht mehr zu stürzen. Genau.
A, B oder nee?
Ist die Frage. A, B oder nee. Spielprinzip ist fast klar. Wir erklären es trotzdem immer, wie das, wie
man
das
wichtig,
als guter Didaktiker immer macht, dass man nochmal alles erklärt. Aber es geht erst los, wenn der Zettel ausgeteilt ist. Wir stellen Fragen, wie zum Beispiel Stromausfall oder Meteoreinschlag, und du sagst dann Stromausfall oder Meteorausschlag oder nee.
Meteorausschlag würde ich sagen.
Ist das eine neue Form von Hautausschlag?
Ja.
Also du musst im Grunde relativ schnell entscheiden, die Variante A oder Variante B.
Habe ich verstanden, oder keins von beiden.
Oder keins von beiden, dann sagst du nee.
Ja.
Und wenn du mit einer Frage nichts anfangen kannst, dann sagst du bitte auch nee.
Ja, okay.
Oder wenn es zu lange dauert, was aber in der Regel nie passiert,
sagt jemand anders nee.
Dann sagen wir nee, aber wir haben.
Kannst du mir mal das Körbchen da geben, bitte?
Wir haben noch nicht, was ist denn da drin, ne?
Ja, danke schön.
Siehst du mal zum Spielen?
Was? Ja, nee, mach mal weiter.
So, ich fange an, du sagst Filterkaffee oder. Ach Quatsch. Nochmal.
Okay.
Ich habe jetzt gerade die Kategorie Filterkaffee oder ach Quatsch überhaupt nicht in meinem Kopf gekriegt.
Ich war auch nicht klar. Leg los.
Gehen wir jetzt los?
Ja, ich bin soweit.
Filterkaffee oder italienisch gebrüht?
Italienisch gebrüht.
Fahrrad oder Joggen?
Kommt auf die Uhrzeit an.
Nee. Konzert oder Vortragsabend?
Konzert.
Fallout oder Enderscroll?
Fallout.
Berg oder Meer?
Meer.
Spaziergang auf dem Mond oder Flug in der Schwerelosigkeit im All?
Flug in der Schwerelosigkeit.
Fettes Brot oder Fantastische Vier?
Fettes Brot.
Bundespolitik oder Landespolitik?
Landespolitik.
Fisch oder Fleisch?
Fleisch.
Marvel oder DC?
DC.
Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
Sonnenaufgang.
Das war's, vielen Dank. Für alle findigen Zuhörer, es gibt die eine Frage, die bei allen Leuten im Landesjugendamt immer wieder kommen wird.
Ja. Und Marvel oder DC?
Ja.
Aber ich habe auch eine für euch. Ich spiele in meinem Podcast ja auch sowas Ähnliches, nämlich Entscheiden oder Leiden. Falk, für dich die Frage, lieber jemandem Geld schulden oder einen Gefallen schulden?
Nee.
Nee.
Ja, das ist ja euer Spiel.
Wie kann man denn einen Gefallen schulden? In Computerspielen kann ich immer Gefallen schulden. Da steht immer, ja, schuldet einen Gefallen.
Hör mal, als ich dich dort abgeholt habe, als du mit dem Auto liegen geblieben bist, dafür schuldest du mir schon mal einen Gefallen. Das ist ein Gefallenschulden zum Beispiel.
So, zum Beispiel. Also jemand eine Gefälligkeit schuldet, wie beim Paten. ich werde dich irgendwann um einen Gefallen bitten.
Also ich muss mich jetzt für entscheiden, was für mich weniger schlimm ist.
Nee, ja, du musst dich entscheiden, egal wie.
Dann entscheide ich mich fürs Zweite, also für jemanden einen Gefallen schulden, weil das gibt's, kenne ich mir gar nicht vorstellen. Das
kommt bei dir nicht vor. Okay, Simon, für dich habe ich lieber heiraten und wieder scheiden lassen oder niemals heiraten? Ist ja eine hypothetische, ne?
Lieber heiraten.
Das wäre doch meine Frage gewesen.
Lieber heiraten und wieder scheiden lassen.
Okay. Danke, dann konnte ich auch mal mit euch spielen. War schön.
Ach, schön.
Das ist wirklich schön.
Dieser Gedanke, das fällt mir gar nicht schwer, das zu beantworten.
Okay.
Weil für mich steckt an der Heirat auch diese Überzeugung und diese Aussage in einer Beziehung zu sagen, ich will tatsächlich mit dir mein Leben verbringen. Und das miteinander heiraten ist eine Bekräftigung dessen, auch nach außen hin in der Gesellschaft das zu zeigen, ich will mit dir das verbringen. Hm. Und wer weiß, welche
Wie Dürren das so Leben spielt,
hat. Ja. Aber das stellt ja meine Frage oder meine Überzeugung.
Deine Zusage nicht in Frage.
Ja. Meine Zusage nicht in Frage.
Ich habe noch eine ähnlich komplexe für dich und dann gibt es auch noch eine für Falk, weil mir beginnt es gerade Freude zu machen. Simon, lieber jedes Mal die Zunge verbrennen, wenn du was Warmes isst oder jedes Mal Hirnfrost, wenn du was Kaltes isst?
Lieber die Zunge verbrennen, wenn ich was Warmes esse. Definitiv.
Beides passiert mir ständig.
Ich bin nicht lernfähig. Deswegen hast du die Frage nicht gekriegt, weil ich da die eine oder andere Erinnerung hatte. Muss man... die sind alle nicht so schön, Falk. Ich suche eine schöne für dich. Die hier ist bestimmt schön. Ja, Falk, lieber einen Schuldigen, eine Schuldige verteidigen oder einen Unschuldigen, eine Unschuldige verurteilen?
Das Erste.
Lieber einen Schuldigen verteidigen.
Ach, den muss ich ja verteidigen und so tun, als wenn der nicht schuldig
Richtig.
Ist.
Richtig, ja, du musst ihn ja verteidigen.
Nee, nicht. Du musst nicht so tun, als er nicht schuldig wäre.
Lieber einen Schuldigen verteidigen oder einen Unschuldigen verurteilen?
Dann würde ich lieber einen Schuldigen verteidigen, weil also mit meinem systemischen Ansatz, den ich von der Welt habe, würde ich erstmal sagen, der hat einen guten Grund gehabt, das zu tun.
Und jemanden umzubringen.
Zum Beispiel.
Ja.
Okay.
Aber ich sage ja nicht, dass es richtig ist.
Nee, ist okay. Ja, gerne.
Aber in sich systemisch könnte das durchaus logisch sein. Also ich glaube, es gibt wenig Mörder, die unsystemisch, für sich systemisch in ihrer Welt.
Außer aus dem Affekt heraus, ne? Dann ist halt Upala passiert so.
Die Affekthandlung könnte recht schnell feststellen, dass man. Das passt nicht zu meinem Lebenssystem. Und dann gibt es ja aber die Psyche, die durchaus zumacht und sagt, das ist egal, war ich gar nicht.
Vielleicht
ich
kann mich nicht erinnern. Vielleicht ist die Affekthandlung viel mehr eine systemische Sache, weil im Affekt handeln wir in aller Regel so, wie wir es für in dem Moment ganz spontan, ohne nachzudenken, intuitiv für richtig halten oder das, was uns Sicherheit gibt oder so. Also ohne drüber nachzudenken. Also deswegen wird ja auch ein Totschlag, der im Affekt passiert, weniger hart bestraft als ein Mord, der geplant ist.
Interessant, dass du dich da auskennst. Das ist das Erste, was mich etwas schockiert als dein Arbeitskollege. Ansonsten...
Ja, ich mache mich immer darauf, wappne mich, dass ich dich eventuell irgendwann mal als Schuldigen verteidigen muss.
Ach so. Okay. Nee, das glaube ich nicht.
Ja, danke fürs Spielen.
Aber so ist das Laberfeuer. Man sitzt da. Aber das weiß ich nicht. Ist spannend, aber es würde mir auch schwerfallen, obwohl man verteidigen, für den heißt ja Partei ergreifen und auch zu sensibilisieren und nicht jemanden zu verurteilen. Ich bin zum Beispiel gegen die Todesstrafe. Weil ich nicht glaube, dass das irgendwas bringt, jemanden umzubringen.
Ja, also für den Einzelnen bringt es was, ist sozusagen aus dem Leben gekerchert, ne? Also ist erledigt.
Für wen bringt das was?
Für den Einzelnen hat es ziemliche Konsequenzen, ne? Im Sinne von, es bringt was. Also der ist tot. Das ist vorbei.
Aber der kann nie hinterher sagen, jetzt hab ich verstanden.
Nee, genau. Es geht bei dem Konzept der Todesstrafe geht es auch nicht darum zu sagen, dass der Mensch was daraus lernt, sondern es ist die falsche Idee einer Abschränkung.
Beziehungsweise auch noch ein weiterer Gedanke. Mir liegt die Todesstrafe auch nicht nahe, aber ein Gedanke, der dahinter steht, ist, diese Person wird garantiert nicht wieder töten.
Genau. Ja, und das ist aber ein Modell von Schuld und Sühne, was ja an der Stelle sozusagen an eine Grenze kommt. Ne? Da finde ich die Idee der Wiedergutmachung oder der Ableistung von Gefängnisstrafen viel sinnvoller.
Also, ich finde es immer noch schwierig, mit einem asozialen Verhalten, in dem Sinne von der Gesellschaft abträgliches Verhalten, wie gehen wir damit als Gesellschaft sozial um? Also es wird automatisch ein asoziales Verhalten dem gegenüber irgendwie gebracht.
Wessen? Der sich asozial verhalten hat und jemanden aus der Sozialität gerissen hat.
Genau, wenn jemand sich asozial verhält, ob er jemanden umbringt, ob er jemanden was klaut, ob er jemanden verletzt, begeht dann die Gesellschaft sich eigentlich auf die gleiche Ebene und sagt, wir schließen dich aus. Auch wir sind
deswegen... Ja, genau genommen schließen wir dich ein.
Ja, und aber wir schließen dich aus unserem gesellschaftlichen
ja, Kontext klar. aus.
Ja, sicher. Und ich würde das genauso machen. Aber es, Bestrafung ist nie ein Mittel, wo ich sage, oh, das ist aber gut, da freue ich mich. Aber das es hat für mich immer aber so... Aber
die Frage ist, ob es eine Bestrafung ist. Also das, da ich mich ja mit dem Thema Bestrafung in der Pädagogik intensiv auseinandersetze, weil mich das total interessiert, als Pädagoge, als Vater und so weiter und so fort, und ich es auch erlebt habe in meiner Kindheit, stelle ich mir aber die Frage, ob nicht irgendwann der Moment ist, wo es keine Strafe ist, sondern wo es eine Sicherheit, also sozusagen, ich kann ja, wir haben ja gestern mit einer fünften Klasse zusammen so ein erlebnispädagogisches Ding gemacht. Und da ist natürlich jederzeit, hat jeder die Möglichkeit zu sagen, okay, das ist nicht mein Ding, ich setze mich da drüben auf die Bank, ich mache nicht mit. Aber wo ist der Momentum, wo ich als der, der das Setting macht, sage, pass mal auf, das wird hier mit uns gerade gar nichts mehr. Mhm. Da ist die Bank und dann sagt er, das ist ja eine Bestrafung. Aber wo fängt Schutz an? Also wo fängt sozusagen der Ausschluss von jemandem an, zu sagen, nee, wir reden hier nicht von der Strafe, sondern wir reden hier schlichtweg von einem Ausschluss, nämlich von einem Schutzausschluss.
Naja, aber das ist ja, das kann man ja im deutschen Strafrecht ganz toll sehen an den Verhältnissen von Jugendstrafrecht und Erwachsenenstrafrecht. Also genau da ist ja die Wetterscheide drin. Man kann bis 21, je nach geistiger Reife und psychischer Gesundheit, kann man nach dem Jugendstrafrecht verurteilt werden, was immer noch die Idee hat, dieser Mensch ist für die Gesellschaft nicht verloren und wir können ihm noch helfen. Und wir können ihn über schulische, über pädagogische, über interventionistische Maßnahmen und so weiter oder einen offenen Vollzug, wie zum Beispiel das Seehaus im Leipziger Land, gibt es Gelegenheit, dass dieser Mensch wieder Teil der Gesellschaft wird. Und wir geben uns dort Mühe. Und das Erwachsenenstrafrecht hat eher die Idee von Tun und Ergehen. Du hast etwas gemacht und dafür hast du jetzt die Konsequenzen zu tragen. Und unser System beruht darauf zu sagen, und dafür haben wir bestimmte Einrichtungen, in die wir dich zum Schutze aller anderen unterbringen. Und das, ja, ich weiß auch nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll, aber alle anderen Modelle, die ich so weltweit gesehen habe, überzeugen mich eben auch nicht. Also offene Vollzüge, denen kann ich schon was abgewinnen. Ich finde zum Beispiel die Arbeit von dem Seehaus großartig. Es ist, ich könnte es persönlich nie auf diese Art zu arbeiten, wie sie eben mit Menschen arbeiten. Aber ich glaub, ja, und das wäre mal eine spannende Frage, ob es so etwas wie das Böse gibt im Menschen, ne? Also ob es sowas wie nicht für die Gesellschaft verloren, ob es, ja, ob es sowas wie für die Gesellschaft verlorene Menschen gibt.
Von Grund auf.
Ja, oder durch Erfahrung, Prägung, andere böse Menschen, weiß der Fuchs woher, ne? Also woher kommt das Böse in die Welt?
Also ich glaube, also ein für mich ist durch Sozialisation und Schuld, die an der Person passiert, dass Menschen böse werden. Also das Böses entsteht durch Verletzungen an den Leuten, dass das halt eine in sich systemische Logik, wie auch immer, da blicke ich nicht rein, bin ich jetzt auch nicht so, damit ist nicht mein Fachgebiet, aber das glaube ich schon, dass da Böse entsteht. Für mich ist die viel spannendere Frage, gibt es das Böse sozusagen in den Menschen von, also wird der Joker geboren oder wird der Joker zum Joker? Um mal diese, der Simon könnte sofort sagen, wie das, welche Verfilmung das ist mit diesem tollen, wo der Regisseur hier, wo der
Selbstmörder... Christopher Nolan?
Nee. Ist der, doch, wo der Selbstmörder in Joker gespielt hat.
Ach, hier Deutsch, Heath Ledger.
Genau.
Und ja, das ist hier The Dark Knight.
Genau, und da ja der Alfred... Selbstmörder. Na, entschuldige, also der hat sich doch, hat er sich nicht selbst umgebracht?
Ja, nicht wirklich. Ah, schwierige Kiste.
Wirklich? Ist egal, ja. Anderes Thema, andere Mal. Da machen wir, müssen wir mal bei unserem Filmpodcast zuschalten. Und da sagt ja der Alfred, es gibt Menschen, die wollen die Welt brennen sehen, denen geht es um nichts anderes. Und da stelle ich mir halt die Frage, gibt es sowas von Kind auf, also von Geburt an, das Kind kommt auf die Welt und hat schon, ist quasi der Joker. Und das, meine innere Optimismus oder meine Liebe tatsächlich zu den jungen Leuten oder jungen Menschen verwehrt mir zu sagen, das gibt's. Da habe ich eher den Hoffnungsschein.
Das ist bei The Dark Knight auch total spannend, weil es in dem Film immer wieder Anklänge gibt, warum der Joker so ist, wie er ist. Er erzählt nämlich, warum er die Narben so hat,
wie
er hat.
Andere Geschichten.
Und da erzählt er jedes Mal eine andere Geschichte. Und das ist so gruselig.
Also der Film hat mich aber überhaupt nicht abgeholt, weil mein Joker ist entstanden, indem sie einfach den Arbeitsschutz in Gotham missachtet haben und der in Säurebecken gefallen ist in den 80er Jahren.
Das war hier mit
Jack Nicholson. Ja klar, so ist der Joker entstanden und alle anderen Geschichten sind Fake News. Batman hat ihn geschubst,
aber
Joker hat sich das Gesicht
verbrannt. Da muss man auch sagen,
Harley Quinn ist hinterhergesprungen, that's it.
Also da muss man an dieser Stelle auch sagen, Tim Burton als Batman-Regisseur ist auch einfach unschlagbar.
Das ist wieder der erste, das ist diese
mit Michael Keaton in der Rolle von Batman, ja.
Das ist also für alle, die sagen, DC anstatt Marvel, es gibt viele Batman-Verfilmungen, die man sich angucken kann, weil das auch immer wieder, Batman ist auch einer der zwei Erfolgs-Superhelden, die immer wieder mal starten und immer wieder kommen.
Ja. Mein Sohn hat letztens mit mir eine Diskussion gestartet, ob Batman ein Superheld ist. Weil ist der hat ja eigentlich gar keine Superkräfte.
Richtig, das ist der einzige Superheld, der wir werden können. Wenn du auf die E-Mail antworten würdest, mit den 18 Millionen wäre der erste, ja, wäre der erste Start gelegt.
Und ich wüsste sofort, was ich damit anfange, außer Batman werden zu wollen. Aber ist egal, ja.
Hier, wer wir werden wollen, ist ein schöner Übergang gerade zu Wer bin ich? Wir hatten dich gebeten, im Vorfeld auch eine Person mitzubringen. Wir auch haben jeweils eine Person mit, die wir heute vorstellen. Falk, heute darfst du mal
anfangen. Ich darf anfangen. Ich bin weiblich. Ich bin
Marie Curie?
Nee. Das muss man in die anderen Podcast-Folgen gehört haben, für die, die es nicht verstanden haben. Ich bin weiblich. Ich wurde ermordet.
Marie Antoinette.
Nee.
Aber du warst ganz kurz unsicher. Nee,
war ich nicht.
Anne Frank?
Nein.
Anna oder Anne?
Anne Frank, ja. Nee. Ich bin angeblich eine Hexe gewesen. Mein Todesurteil war Verbrennung und doch habe ich für
Jean das... Jean d'Arc.
Boah, hat er doch.
Du warst eher, aber ich hatte es auch auf der Zunge.
Ja, das, was du alles im Leben
auf der Zunge hast. Ich wollte eigentlich sagen, ich war für die Geschichte meines Landes eine wichtige Person.
Okay, vielen Dank. Willst du trotzdem noch weiter erzählen?
Ja, einfach noch. Ich würde Jean d'Arc einfach... weil super gespielt von der vom fünften Element.
Ja,
Mila Jovovich.
So,
sehr gut. Man merkt auch, wie sozusagen Menschen beginnen, einfach Lücken zu füllen.
Und das Schöne ist, wir haben so vom Alter her sind wir aus einer Jugendblase gekommen.
Naja. Also Entschuldigung.
Nee, der Alte hier, der Falk, der ist ja schon...
Wir sind zumindest im Studium alle eine Semester-Staffelkette.
Ja.
Sozusagen hintereinander in Moritzburg studiert, einer nach dem anderen in einem anderen Semester.
Und die Hörer dürfen einfach mal raten,
wer der Älteste von uns ist.
Wer im ältesten Semester ist und wer danach ein Jahr später nach Moritzburg gekommen ist und wer danach ein Jahr später nach
Moritzburg gekommen ist. Es gibt keine Auswertung.
Ich wollte gerade sagen, ist bestimmt total interessant. Ja.
Können wir mal eine extra Folge machen, wenn es 20 Briefeinsendungen gibt.
Genau, schreibt die richtige Antwort an sekretariat@ehm
Campus.
Campus@ehm-moritzburg.de oder so. Wir schreiben das in die Shownotes, wenn es hier welche
gibt. Oder auf die Bahnhofstraße 9 in Moritzburg einfach einen Brief
01468
schicken. Die warten da auf eure Antwort.
03527 84300.
So. Genau. Man kann die Miete mittlerweile überweisen, wisst ihr das schon? So, jetzt Jan, deine Figur.
Meine Figur, okay. Ich bin männlich, 1961 in dem beschaulichen Ortsteil Burtscheid geboren.
6 Jahre.
Ich bin der 9. Vorsitzende in einer langen Reihe von Männern.
Bist du Armin Laschet?
Ja. Ich wollte jetzt über mein Leben und vor allen Dingen meinen Hang zum Katholizismus reden, aber da lasse ich das jetzt einfach.
Aber in einer langen Reihe von Männern, dazwischen war doch Angela Merkel auch schon.
Ja, aber Angela Merkel ist eine Singularität in der CDU. Die hätte ich gleich nochmal extra erwähnt.
Okay.
Aber ich wollte es nicht ganz so leicht machen. Aber es war schon sehr leicht.
Man muss dazu sagen, Jan sitzt nicht da und hat es auswendig gesagt.
Nee, habe ich nicht, nee. Ihr habt vorhin gesagt, hast du eine Figur mitgebracht? Da habe ich habe ich eine Figur mitgebracht.
So.
Meine Figur.
Wie denkst du dir jetzt aus?
Nee, habe ich in meiner Jugendzeit und Kindzeit kennengelernt. Sie ist in gewisser Weise eine Heldenfigur.
Fix und Foxy von der Sparkasse.
Hatte das Diesel auch. Hatte eine Gesichtsoperation. Ich bin männlich. Nach der Gesichtsoperation habe ich auch einen neuen Nachnamen bekommen. Allerdings meinen Vornamen habe ich behalten. Ich habe einen Partner, mit dem ich sehr gut zusammenarbeite, obwohl ich das am Anfang gar nicht so gedacht hätte. Wir sind richtig gute Freunde. Mein neuer Nachname hat etwas Ritterliches an sich. Ich bin relativ groß, über 2 Meter, 2,02 Meter, glaube ich. Mein Vorname ist Michael.
Michael Knight. Knight Rider.
Richtig!
Hey, wieso hat denn deine Gesichtsoperation?
Ja, hat er. Der sah vorher ganz anders aus. Das war
ein weirder Fact,
der mir auch entfallen ist.
Ja.
Was? In der Pilotfolge hatten sie einen anderen Schauspieler?
da gab es, da hatten sie einen Schauspieler, der Michael.
Ich könnte es jetzt auch, ich könnte jetzt auch googeln, das machen wir einfach nicht. Sondern schickt die Lösung auf diese Frage an Sekretariat.
Denke ich auch. Also das ist aber extra, ihr müsst schon erste Frage, zweite Frage. Das ist die zweite Lösung, die ihr schicken müsst. Sonst kommen die durcheinander. Es gibt Credit Points zu gewinnen. Oder sowas.
Also ich glaube, das ist die Podcast-Folge, wo wir für diese ersten Spiele und sich Kennenlerngespräche so viel Zeit in Anspruch genommen haben, wie noch nie bisher.
Okay. In anspruchsvolle Gespräche. Geht aber schon.
Aber das gefällt mir. Es zeigt, dass wir uns schon länger kennen, aber wo kommst du eigentlich her? Also dich gibt's ja schon länger, als ich dich kenne.
Ja, der Meister der Übergänge.
Möchtest du kurz einen Metablick auf meine Übergänge?
Ich darf sagen, ist egal, was für ein Hauptsache, es gibt einen Übergang. Habe ich mal gehört von der Sarah Kuttner oder wie die hieß.
Ja, Hauptsache, es geht irgendwo hin, genau. Ja.
Was willst du tatsächlich wissen? Für die, die hier wissen, ich möchte gerne aus überleiten. Du kommst aus Dresden. Weil du jetzt gerade dort wohnst oder bist in Dresden geboren oder?
Naja, das Spannende an der Frage ist ja, wir haben es im Vorgespräch aber so ein bisschen, ne, worüber willst du reden und so. Ich finde das Spannende an der Frage, wo kommst du her, das hat ja mehrere Ebenen. Die eine Ebene ist, dass man möglicherweise echtes Interesse an dem anderen hat und wissen will, wo kommt er denn her. Und wenn ich dann sage, ich komme aus Dresden, dann sagst du nicht, okay, sondern du sagst, weil du da gerade wohnst oder weil du da geboren bist oder weil du dich als Dresdner identifizierst oder. Ne? Man hat ja dann verschiedene Hypothesen. Nee, ich komme aus Dresden. Es könnte ja auch einfach gut sein mit der Frage.
Nee, das wäre ja Blödsinn.
Ja, genau. Und jetzt kommt es aber darauf an, sozusagen, was die Motivation ist. Und manche Menschen sagen, die Motivation ist der sogenannte Othering-Prozess. Also zu sagen, nee, mein Freund, so wie du redest, so wie du bist, nee, du kannst kein Dresdner sein. Deswegen will ich von dir wissen, wo kommst denn du eigentlich her? Um die Abgrenzung aufzumachen. Ne?
Beziehungsweise, ich stelle die Frage, um etwas von dir zu erfahren.
Genau, und das wäre, genau.
Was
das
bringt dich dazu zu sagen, ich komme aus Dresden?
Ja, ich komme aus Dresden.
Ich könnte eine andere Frage stellen. Wo bist du zu Hause? Oder ich stelle dir die Frage, und die stelle ich dir jetzt wirklich, wo bist du aufgewachsen in deiner Grundschulzeit? Wie war denn da das? Die Landschaft so und sowas. Ja, wohl genau. Wissentlich, dass es nicht,
dass nicht es Dresden war.
Nicht Dresden, ne?
Ja,
war.
Genau. Ja, das, aber ist so witzig. Okay. Also ich mach's ganz kurz. Ich bin geboren in Hessen, eingeschult in Baden-Württemberg. Da kann jetzt sich jeder vorstellen, was er so an Bildern im Kopf hat über diese beiden Bundesländer. Wahrscheinlich taucht da nicht so viel auf. Und habe dann in der ersten Klasse die Schule nochmal gewechselt nach Niedersachsen ins Platteland, kurz vor der holländischen Grenze. Und da habe ich dann meine Schule auch
eingeschult. In welchem Jahr?
Das ist ja.
Kurz, wie alt bist denn du?
nee, das ist. Also ich bin 1990 eingeschult worden.
Also erster Nachwendejahrgang, aber auf westdeutscher Seite.
Genau. Ja, da, wo die Wende keinen interessiert hat.
Das war bestimmt auch einschneidend im Schulsystem, wo der Jan war.
Ja, das war ziemlich
einrückend. Das ist tatsächlich eine spannende Frage für mich, weil ich bin auch 90 eingeschult, aber auf DDR-Seite.
Ja, das war
und für alles mich, anders. Ja. Für mich war es einschneidend, weil ab diesem Zeitpunkt musste ich nicht wie mein Bruder samstags noch in die Schule. Mhm. Und zweitens habe ich in der ersten Klasse keine Zensuren gekriegt. Mhm. Das waren für mich die einschneidenden Sache der Wende.
Guck, und da ging es im Osten an der Stelle besser. Ich bin samstags immer noch in die Schule gegangen und zwar noch bis 1991 rein.
Der Simon ist auch Samstag. Bist du gar nicht? Das glaube ich nicht.
Ich bin samstags nicht in die Schule gegangen.
So, aber das macht schon einen signifikanten Unterschied aus. Ne? Also 1990 hat sich sowohl in Hessen als auch in Baden-Württemberg nicht viel geändert. Also dass plötzlich so ein paar Trabants da rumgefahren sind. Und in Nordniedersachsen hat sich genauso wenig getan. Und auf der anderen Seite der Republik, nämlich in den neuen Bundesländern, hat sich alles geändert. Und das finde ich im Rückblick immer noch extrem eindrücklich. Ich habe, nachdem ich dann in Moritzburg studiert habe und wir ganz viel so über Ost und West geredet haben mit der damaligen Dozentin für Pädagogik und soziale Arbeit, da bin ich irgendwann, als ich bei meinen Eltern zu Besuch war, bin ich auf den Dachboden geklettert und habe geguckt, was wir dort im Sachkundeunterricht zum Thema DDR hatten. Und ich bin auf ganze 3 A4 Seiten gekommen. Das war das, was ich in meiner Schullaufbahn bis zum Abschluss der 10. Klasse über die DDR hatte. Das waren 3 Seiten. Das fand ich schon sehr interessant. Ich meine, ich habe da ein bisschen was nachgeholt und so, ist schon okay, aber das heißt, ich glaube, immer noch mit Fug und Recht behaupten zu können, im Westen haben sich vergleichsweise wenig Menschen für die Ereignisse im Osten interessiert. Und auch mit der Wende ist das Interesse nicht gleich größer geworden. Und wenn man auf die Ergebnisse von Wahlen heute guckt, könnte man den Eindruck gewinnen, es ist immer noch so, dass es da ein Interessenmissverhältnis gibt.
Mhm. Aber vielleicht schon immer.
Ja, sage ich ja gerade, ja.
Also das gibt's ja schon egal. Also ich glaube, ich würde behaupten, das ist die letzten 80 Jahre schon so gewesen. Es gibt die Hypothese ja der Ostelbier und der Westelbier und so weiter und so fort.
Ach, von diesem britischen Historiker.
Ist das von dem britischen Historiker?
Ja,
das kann sein.
Die westliche Zivilisation ist mit den Römern im Grunde am Limes abgestorben und der Rest wären alles slawische Völker.
Naja,
also fände ich interessant, mal kulturgeschichtlich mit Luther und Goethe und Schiller, die jetzt alle irgendwie im Osten unterwegs waren.
Ostelbisch, naja, aber ich fand das spannend, weil das habe ich gar nicht so stark gehört, wie du gehört hast, sondern eher sozusagen, welche Prägung hat zum Beispiel Religion, also zum Beispiel katholisch, protestantisch, ist ja da auch Ostelbisch, Westelbisch durchaus unterschiedlich geprägt und sowas. Aber du bist sozusagen Westelbisch aufgewachsen und bist dann jetzt...
Bist jetzt Ostelbisch.
Für mich die spannende Frage, was hat bei dir dazu geführt, du bist ja durch viele ältere Bundesländer getigert in deiner Kindheit, in Moritzburg zu studieren und dass du dann nach einigen Jahren hier sitzt und sagst, ich komme aus Dresden. Ja. Also was hat dich hier beheimatet?
Naja, ich glaube, die Frage ist komplexer. Oder die Antwort ist komplexer, bedauerlicherweise. Auch wenn ich auf Podien sitze und es so gefragt wird, wer kommt aus Ostdeutschland, da hebe ich immer die Hand. Und dann passiert nämlich genau das, so, Moment mal, so wie Sie reden, so wie Sie tun, Sie sind doch gar nicht Ostdeutsch. Sage, doch, 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 ich bin Ostdeutsch. Das ist das, wo ich am längsten lebe. Und Ostdeutsche sagen mir, nee, du bist keiner von uns. Und das finde ich total interessant. Also das immer wieder aufzumachen. Was macht denn das Ostdeutsche Sein für dich aus? Oder was macht es aus für dich, Sachse zu sein? Reicht es nicht zu sagen, ich will Sachse sein? Also ist es nicht auch eine Form von Anerkennung, wenn jemand sagt, ich will zu euch dazugehören? So weird ihr manchmal seid, ich wäre gerne einer von euch. Und dann sagen Menschen, nee, das geht oder das geht nicht. Ich bin nach dem Studium hier geblieben, weil ich das auch irgendwie komisch fand, das ist jetzt vielleicht zu viel Inside-Talk, aber vielleicht auch nicht. Die Sächsische Landeskirche kofinanziert ja oder hat und kofinanziert weiter das Studium der Religionspädagogik in Moritzburg. Und ich hatte mal irgendwann die verrückte Zahl gehört, dass das ungefähr 40.000 Euro pro Student kostet. Ich weiß überhaupt nicht, ob die stimmt. Also das kann jetzt ein Mega-Rumor sein und es sind nur 2.500. Auf jeden Fall habe ich damals gedacht, also wenn ich die jetzt 40.000 Euro in Subventionen gekostet habe, dann ist es auch irgendwie assi, die Ausbildung hier mitzunehmen und dann zu sagen, ciao Kakao, ich guck mal, wo ich glücklich werde. Und habe mir eine Stelle im Radeberger Land gesucht und da war ich unglaublich glücklich und zufrieden und habe mich aber nach ein paar Jahren weiterentwickeln wollen und das habe ich dann gemacht und bin halt immer noch hier und das hat natürlich mit den Menschen zu tun, mit denen ich hier lebe. Also sowohl die Menschen, mit denen ich in meinen Arbeitsbezügen agieren darf, als natürlich und vor allen Dingen die Menschen, mit denen ich privat verbunden bin. Allen voran meine engste Familie und meine Frau und alle, die so dazugehören. Und das hat auch was für mich damit zu tun, wie man Beheimatung beantwortet. Also jemand hat mal gesagt, es gibt Hundemenschen und Katzenmenschen. Katzenmenschen binden sich an Orte und Hundemenschen binden sich an das Rudel, also an Menschen. Und das fand ich, ist viel zu kurz gesprungen und viel zu holzschnittartig. Aber die Idee zu sagen, es gibt Menschen, die sagen, Heimat ist ein Ort und es gibt Menschen, die sagen, Heimat sind Menschen oder ist ein Gefühl. Da bin ich definitiv der, der zu den Menschen zählt.
Also den Gefühlsmenschen.
Naja, das ist zu Hause bin ich dort, wo mein Herz ist.
Ja, ist mir auch alles zu
pathetisch.
Zu T.S. Ullmann und so. Aber
kommt das von denen?
Ich hätte jetzt gedacht.
Ich hätte gesagt, ja. Es ist Cat, aber gut.
Könnte auch sein.
Ich kenne es aus einem Lied von Herbert Grönemeyer, Heimat. Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl.
Ja, aber es ist so.
Also diese Heimat ist da, wo mein Herz ist. Aber ich habe gedacht, das ist irgendein großer, von einem großen Dichter.
Das könnte auch nach Antoine de Saint-Exupéry mit einem kleinen
Kind klingen. Ja, es hätte auch Sachsenmilch erfinden können. Und es würde genauso funktionieren. Also das ist ja, der sagt ja alles und nichts, der Satz. Aber ich finde, Heimat ist da, wo die Menschen sind, mit denen man sich vorbehaltlos verbunden fühlt. Und das finde ich ist schon, das würde ich schon sagen.
Das ist ja spannend. Ich bin auch jemand, der das mag, wo der Ort ist. Aber ich merke, dass die Welt mir echt angenehmer wird. Früher konnte ich mit Bergen nicht so viel anfangen. Kann mit Bergen jetzt viel mehr anfangen. Und mit Meer kann ich schon seit vielen Jahren viel mehr anfangen. Ich merke, die Welt ist groß und ich könnte an vielen Orten zu Hause sein und fände das ganz spannend.
Ja, und jetzt ist, jetzt möchte ich fragen, müssen andere Menschen dabei sein oder wärst du alleine dort zu Hause?
Ich glaube, wenn man alleine ist, ich habe mal diesen Film Castaway gesehen, dass ich dann durchdrehe und einen Volleyball im Gesicht gebe und sowas. Ich glaube, Menschen sind wichtig. Aber also das ist total schwierig, weil ich nämlich finde, dass Menschen eins der wichtigsten Dinge in meinem Leben sind, weil sie auch die, mit denen ich zusammenlebe, denen ich aufwachse und meine Arbeit hauptsächlich von Menschen abhängt. Und jetzt zu sagen, das ist mir nicht wichtig und nicht lebensnotwendig, das glaube ich nicht, das ist es schon. Aber ich kann dem Gedanken, eine Zeit lang in der Einöde irgendwo zu leben, den finde ich nicht so gruselig. Mhm.
Ich merke, bei Ortswahl und Heimatswahl hat bei mir neben den Menschen, das lässt sich auch aus meiner Biografie nicht wegrechnen, die Menschen, die mir lieb sind und die mir ganz nahe sind und die ich bei mir haben möchte. Aber die Wahl des Ortes ist dort trotzdem nicht egal. Mhm. Also das spielen viele für mich auch ganz rationale Gründe. Wie ist die infrastrukturelle Anbindung? Wie weit muss ich
zum Einkaufen? Ja, aber Digga, warte mal, die infrastrukturelle Anbindung verknüpperst du doch nicht mit dem Heimatgefühl. Ich habe nur drei
Minuten. Vor allen Dingen dort, wo du wohnst.
3 Minuten bis zum Netto. Das ist...
Nee, Moment. Also, das klingt jetzt überzogen, aber ich kann mit dem Fahrrad problemlos zum Einkaufen fahren, weil es nicht so weit ist. Ich kann mit meinen Kindern zum Einkaufen laufen. Das ist verbindet ja, das eine mit dem anderen. Ja,
aber das kannst du doch an ungefähr 150.000 Orten in Deutschland.
In Sachsen?
Ja, und an 450.000 Orten in Sachsen geht's nicht.
Sicher?
Also, ja, richtig.
Du brauchst halt sehr trainierte Kinder.
Ich weiß, aber das finde ich jetzt überraschend, was ich ja spannend finde. Ich würde dich ja fragen, du bist ja aufgewachsen dort, wo, wie heißt der lokale Wilderer eurer Region? Weißt du es?
Du meinst Karl Stülpner?
Nee, den kenne ich nicht. Aber damit bist du aufgewachsen, natürlich, oder?
Ich komme aus Tschopau.
Genau, und das muss man, ich habe keine Ahnung von dem gehabt, da wird es nur gesehen, dass der MDR eine Doku hat und als geschichtsinteressierter Mensch muss ich natürlich mal gucken, wer ist das?
Der Stülpner Karl.
Ja. Kennst du den auch?
Natürlich.
Naja, genau, ich kenne den ja auch
schon intensiv
und in der Doku gab es nichts Neues. Aber das ist was mir jetzt eingefallen ist, als du anbegann hast zu sprechen, zu erzählen mit Infrastruktur und sowas, habe ich gedacht, ist nicht sowas wie, gehört das nicht auch zu Heimat? Also für mich gehört zum Beispiel zur Heimat, zu wissen, wo das Herz von August der Starke liegt und so weiter und so fort. Und diese ganze Mystik um sozusagen den Dresdner Hof, weil ich Elbner aufgewachsen, siehst du jetzt deine Augenreaktion und diese, weiß nicht, wie man das nennt, also dieses Kurfürstentum und sächsisch zu sein, gehört zu meiner Identität dazu. Merke ich auch.
Wobei da deine kurfürstlich-sächsische Identität wahrscheinlich eine ganz andere ist als die Tschopauer sächsische Identität.
Richtig, der ist ja auch im Erzgebirge.
Ja, weil da wird nochmal fein differenziert.
Natürlich, ne? auch die Oberlausitz ist ja wie in Preußens Glanz und Sachsens Glanz und Preußens Gloria gesagt, die Steuerprovinz Oberlausitz, weil das ja ganz andere Regionen sind, die aber ja eine ganz starke Prägung mit den Menschen hat. Und ich habe das als Kind, 10 Jahre DDR, unglaublich stark erlebt. Ganz viele Geschichten erzählt, Sagen, ich bin mit Sagen aufgewachsen und das hat nichts mit meinen Eltern zu tun, sondern das war irgendwie gefühlt allgegenwärtig, dass man das gemacht hat. Und das ist für mich mit Heimat. Und jetzt in den letzten, ich ertappe mich als Vater, dass ich das auch tue. Mhm. Aber ich finde das spannend, dass ich es nicht mehr so erlebe im öffentlichen Raum, wie ich das früher erlebt habe, was natürlich damit zu tun hat, dass ich heute eher als Erwachsener unterwegs bin und nicht mehr als Kind. Vielleicht ist es gleich. Aber das hast du ja auch. Also du wirst ja auch irgendwie in Niedersachsen geprägt sein mit...
Ja, was macht man da so?
Ne? Ja, da gibt es ja aber auch Geschichten und Sagen.
Ja,
oder sowas. Oder ist das nicht so prägend? Vielleicht ist das auch eine Typfrage, ne?
Ich glaube, ganz doll ist es eine Typfrage, ne? Wenn wir jetzt zu sehr ins Detail gehen, sag Bescheid. Aber ich meine, du bist in Königstein groß geworden, sozialisiert, sächsische Schweiz, was ja ohnehin so ein bisschen das Märchenland Sachsens ist, ne? Mit und hier noch ein schönes Tal und hier noch eine schöne Senke und hier kannst du diese Geschichte erzählen und hier jene. Das ist auf dem Plattenland in Nordniedersachsen ist das eher komplex, ne? Da hast du Schweine, Kühe, Hühner ohne Ende, so, und da erzählst du nicht geile Geschichten dazu, sondern sagst du, ja, ne, hol ich mal einen Trecker, los geht's, so, das ist
sicher,
ja, ziemlich sicher. Ja. Und es gibt es gibt doch ganz viele Geschichten in der Region, in der ich groß geworden bin, da geht's aber immer um Moorleichen und geil, irgendwelche Druiden, die da rumgestiegen sind und irgendwelche Hünengräber und sowas, also sowas findet dort statt. Das ist jetzt aber nichts, wo ich sagen würde, okay, da hänge ich meine meine kulturelle Identität oder meine Identität mit dem Heimatbegriff dran. Überhaupt nicht. Und ich finde, und das fand ich, das ist aber interessant, wenn du das so beschreibst, und deswegen habe ich die Augen so groß gemacht, sprachst vom Herzen von Augustus Starken, was übrigens in der Nah, wo liegt? Kannst du gleich sagen.
In der das Problem ist,
ich hätte jetzt gesagt,
das liegt in der Hofkirche,
würde ja, ich sagen. Ich wollte gerade Keller sagen, aber es ist die Krypta der Hofkirche, wo das Herz liegt. Und das fand ich aber ganz interessant, als es vor 3 Jahren, glaube ich, gab es den
Einbruch
ins grüne Gewölbe, genau.
Und deine größte Angst war, dass das Herz weg ist.
Nee, und als der Innenminister das sich dann
in der
Pressekonferenz hinstellte und sagte, dieser Einbruch ist ein feiger Anschlag auf die kulturelle Identität aller Sachsen. Da habe ich gedacht, oh Mann, wie instabil muss diese Identität sein, wenn es an Diamanten hängt, die sich keiner von uns je würde leisten können, geschweige denn um den Hals hängen
und
maximal einmal im Jahr angucken, wenn überhaupt.
Geschweige denn hätte ich sie wahrscheinlich im grünen Gewölbe noch nicht mal vermisst, obwohl ich schon mehrfach im grünen Gewölbe war und dort durchgegangen wäre.
Und da habe ich gedacht, also da wird auch was ganz schön hoch gehängt so. Das tat mir dann auch ein bisschen leid. Du hast gelitten, oder?
Meine Kinder mehr, aber... Also meine Tochter fand das tatsächlich, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, also die hat es nicht, also es hat eine Zeit lang hat das gewabert, obwohl wir, glaube ich, noch gar nicht im grünen Gewölbe richtig waren. Aber also ich verstehe die Aussage. Also ich weiß nicht, ob es meine Worte wären, die ich so benutzen würde, aber ich verstehe, dass das dazugehört. Also ich kann das nicht anders sagen. Ich bin halt nicht Dresdner, ne? Ich bin halt in Königstein aufgewachsen. Aber als ich nach Dresden gezogen bin, war die Aussage meiner Mutter, du wolltest doch schon immer in Dresden wohnen. Und ich kann mich dieses im grünen Gewölbe gewesen, das sei ein alter Meister, das sind so für mich zyklenartige Dinge, die man immer wieder tut. Also ich tue die immer wieder, nicht Mann, aber ich tue die immer wieder. Und ich finde es total spannend. Ich freue mich auf den ersten alten Meisterbesuch dann mit meinem Sohn, wo ich sage, okay, jetzt ist es nicht das Trauma, weil ganz viele Bilder sind und sowas. Aber verstehe das total, wenn viele sagen, so what? Ich verstehe das mit den Juwelen.
Also mit dem grünen Gewölbe, wenn wir gerade um Identität reden, verbinde ich eine spannende Erinnerung, wo ich glaube, ich war 12 oder 11 und wir sind mit Amerikanern, die bei meiner Oma zu Gast waren, auf Chorreise, sind wir durch Dresden gegangen und da haben mein Bruder und ich, wahrscheinlich war ich eher 13, versucht zu dolmetschen und zu erzählen und wir haben so ein bisschen Kultur-Sightseeing gemacht und sind unter anderem ins grüne Gewölbe gegangen. Und wir kamen aus dem grünen Gewölbe raus und dieser Amerikaner sagte, ich weiß es nicht mehr genau, die Wortwahl, auch im Englischen nicht, aber was hängen geblieben ist, dass er schockiert darüber war, wie viele Schätze und wie viel Reichtum hier nur zum Angucken liegt und draußen unmittelbar vorm grünen Gewölbe saß ein Bettler mit einem Becher und die Leute sind dran vorbeigegangen. Und der hat gesagt, wie kann das sich eine Gesellschaft leisten wollen, so viele Schätze hier zu haben und im Land Arme haben? Und also das war, das hat mich in dem Moment sehr angerührt. Und da bin ich mit dieser Frage zu meinem Vater und habe gesagt, wie ist denn das? Ich kann das gerade, ich merke, das trifft mich. Und mein Vater sagte, ich glaube, ein Amerikaner kann das nicht so verstehen, weil hier hängt auch ganz viel Geschichte dran. Amerika ist ein Land, was eine relativ junge Geschichte hat. So dieses, ich sag mal, dieses europäisch geprägte Amerika. Und viel von dem, was hier ist, guckt auf eine viel längere Geschichte, auch eine Identität von Deutschen und so weiter, was es zu bewahren gilt. Ich weiß nicht, ob ich dem so zustimmen konnte, aber ich habe wahrgenommen, dass es tatsächlich einen großen Unterschied ist, welche Identität habe ich und wie sehe ich auf die Schätze oder auch nicht oder auf die Geschichte oder wie gucke ich von außen.
Was jetzt ja immer noch nicht erklärt, wie wir es zulassen können, dass wir sozusagen Reichtum in Museen horten und gleichzeitig Menschen auf der Straße sitzen. Wobei Richtig. Das aus einer amerikanischen Perspektive formuliert schon ein bisschen wild ist. Ne?
Also, ja, aber ja, das wäre ja schon Thema alleine zu rühmen. Aber
es ist eine Schwarz-Weiß-Sicht. Und es macht in dieser moralischen Diskrepanz eine Schwarz-Weiß-Denke auf. Und dummerweise ist es halt nicht Schwarz-Weiß.
Aber es ist ja viel skurriler, als man denkt, weil der Wert, der da drin ist und vermutet wird, existiert ja nur, weil Leute denken, dass es wertvoll ist, indem einen Wert zumessen.
Ja, aber das ist ja mit allem so.
Na, mit Essen jetzt nicht zwangsläufig. Also zum Beispiel ein Reh, was vorbeispringt, könnte man als mögliche Ernährungsquelle identifizieren und als wertvoll erachten, weil man es essen kann und einem das Überleben sichert. Wenn ich jetzt mal ganz animalisch denke.
Aber wir müssen ja in deinem Bild bleiben. Das heißt, du gehst in ein Restaurant und auf der Karte siehst du Rehrücken 80 Euro.
Was für ein Restaurant
ist so, das und da bitte? Werden manche Menschen sagen, was zum Geier, Pommes rot-weiß da vorne, 3,50, ist auch Nahrung, los geht's. Und andere werden sagen, oh, 80 Euro, meine Güte, das muss ja ein Rehrücken sein, den hat er aber weich geklopft und nicht gebacken. Und das hat doch, also wem messen wir welchen Wert zu? Das ist doch immer eine Frage von Aushandlungsprozessen.
Ja, aber das ist das Spannende. Also ich finde,
also der Kirschkern mit den 126 Gesichtern, der im grünen Gewölbe ist, hat an sich keinen wirklichen materiellen Wert.
Aber das ist ja möglicherweise mit ganz viel Kunst so. Also die Fettecke von Beuys, ne? Die dann von einer Reinigungskraft bereinigt wurde, weil sie gedacht hat, boah, ist das dreckig hier im Museum. Die hat so, die Fettecke selbst hat vielleicht einen Einkaufspreis von, weiß ich nicht, 3,50 gehabt, keine Ahnung. Und weil es aber von Beuys war und weil es Kunst war und in den Augen derer, die diese Ecke gesehen haben, war es Kunst, hat sie ihren Wert gewonnen.
Offensichtlich nicht für alle, ja.
Ja,
manche Wertzuweisungen muss man sich halt auch erklären lassen.
Aber das finde ich, finde das total spannend, weil, um jetzt wieder den Bogen zu der Frage, wo bin ich zu Hause, was ist Heimat und sowas zu schlagen, ich glaube, es braucht eine doppelte Sensibilität, um das überhaupt zu können. Also sozusagen diese Fettecke überhaupt zu kennen. Manche Hörer kennen sie vielleicht gar nicht, um zu wissen, was damit passiert ist. Und also Kunst überhaupt erstmal als das zu erkennen, braucht eine Sensibilität, nämlich mich darauf einzulassen, zu sagen, okay, da hat jemand etwas getan, also ist ja die Grundannahme und hat sich Gedanken gemacht. Also es braucht eine Empathie und eine Sensibilität dem Künstler gegenüber. Und gleichzeitig brauche ich, wenn ich Kunst erzeuge, auch eine Sensibilität sozusagen, zu sagen, okay, es ist für mich mehr, als es gerade materiell ist. Und das ist ja für mich bei dem Heimatbegriff auch existenziell, eine doppelte Sensibilität zu haben, nämlich total interessiert zu sein, deswegen für uns mein sofortiges what cool more Geschichten, ich will zuhören, sozusagen meine Sensibilität, wenn ich woanders bin und vielleicht ist das auch, deswegen mag ich Berge dann und das Meer, weil ich, wo ich komme, ich das tatsächlich mag, zu hören, wie die Leute ticken, wie die sind und mich drauf einzulassen, also auf den in den Bergen einzulassen und zu sagen, der ist halt der Almöhi und am Meer, der halt der Fischer ist, um Stereotypen zu sagen und zu sagen, ich finde das total spannend, wie die sind, meine Sensibilität und auf der anderen Seite die Sensibilität zu haben und zu sagen, ich entwickle mich halt in einer gewissen Art und Weise und das hat einen Mehrwert, als es eigentlich nur ist. Also ich bin eigentlich mehr als nur eben einfach Mensch irgendwo. Kompliziert.
Naja, ich bin mir nicht ganz sicher, ne? Ich hänge noch an diesem, also die doppelte Sensibilität, okay, kann ich teilen und dass den Blick auf Welt leichter macht, wenn man mit einer gewissen Neugier und einem gewissen Interesse losgeht und nicht mit einer Angst oder einem Bewusstsein der permanenten Abschottung und des du bist anders als ich, so, da schiebe ich den weg und bei mir was runter, weil ich nicht klären will, was da noch so ist, ne? Aber bei dem anderen frage ich mich noch nach dieser Wertigkeit, ne? Also welchen Wert Heimat hat, wie sehr das an Menschen und mit den Menschen verknüpften Erfahrungen gebunden ist und wie sehr das an Orte oder sogar materielle Sachen gebunden ist. Ne? Also zum Beispiel der Wiederaufbau der Frauenkirche, der ja weltweit finanziert wurde, der ist aber auch maßgeblich finanziert worden von Menschen, die gesagt haben, ich möchte, dass in meiner Stadt, meinem Bundesland, meiner Kirche, diese Kirche wieder aufersteht. Und wäre dieses Empfinden nicht da gewesen, hätten sie diesen Wert nicht gegeben, sondern hätte man gesagt, also wir wollen, dass hier ein ewiges Mahnmal der Zerstörung des Zweiten Weltkrieges als ewige Wunde in dieser Altstadtkulisse bleibt oder bliebe, dann wäre das ja, hätte das einen anderen Wert bei ihnen vorausgesetzt. Ich weiß nicht, ob ich den Gedanken jetzt so auf den Punkt bringe, aber ich glaube, ganz viel hängt davon ab. Ich erinnere
mich genau an diese Wertdiskussion noch, als es gerade darum ging, die wieder aufzubauen, ob nicht die Wertigkeit eines solchen Mahnmals sehr viel höher einzuschätzen ist und diese Wunde zu zeigen und auch das eigene Versagen zu zeigen, die Ohnmächtigkeit zu zeigen, dass ich weiß noch, wie oftmals irgendwie zwischen der Diskussion stand und ich wusste, okay, auf irgendwie kann ich die einen Argumente verstehen und die anderen auch. Aber Gesellschaft legt sich wahrscheinlich ja auch mit jeder Generation, mit jeder Zeit auch neu zu, legt sich auch vereinbart miteinander, was sind jetzt die Wertigkeiten, die wir haben. Und das sage ich nicht nur, weil wir jetzt gerade eine Wahl haben, sondern ich glaube auch mit jeder neuen Generation, mit jeder neuen Menge von Menschen, muss es eine neue Vereinbarung geben, was ist uns wert und was nicht.
Ja, man kann ja den Wiederaufbau aus verschiedenen Perspektiven beurteilen, ne? Also ich würde sagen, aus touristischen Positionen heraus, was das Beste, was der Dresdner Innenstadt hat passieren können. Also wenn das Mahnmal geblieben wäre, sozusagen, hätte man rund um den Neumarkt schwierigere Vermarktungskonzepte fahren müssen. Insofern ist das barocke Disneyland funktioniert jetzt wieder für alle und möglicherweise wird die eine oder andere sächsische Seele daran auch wieder heil. Aber diese, also das ist ein
über den Geldbeutel wird die Seele heilen.
Genau, neue Erkenntnis für mich zu sagen, dass Heimat, oder nicht neue Erkenntnis, aber fokussiert, dass Heimat ganz viel mit Bedeutsamkeit und Wertigkeit zu tun hat. Und je nachdem, welchen Wert ich dem gebe, steigt dort das Maß an Verbundenheit und Präsenz und gleichzeitig nehmen die Tendenzen zu, in Abwehr zu gehen. Also sobald jemand kommt und sagt, also du, das mit deiner Heimat, das interessiert mich jetzt schon, erzähl mir mal, dann muss ich mich entscheiden, bin ich neugierig und offen und lasse das zu oder mache ich zu und wehre ab, um zu verhindern, dass dort jemand sagt, das ist aber eine interessante Heimat, die hätte ich auch gerne.
Hätte ich auch gerne Heimat, so als Abschluss vielleicht eine Frage. Wie stellst du dir vor...
Der Falk war noch nicht so weit.
Ich war noch gar nicht so weit, weil gibt es auch eine Bibelstelle?
Ja, möglicherweise. Allerdings habe ich ja...
Kommt bestimmt Heimat vor. Ich vermute, ist es aus dem Buch Ruth?
Nee, ich hatte im Vorfeld...
Ich
hatte im Vorfeld mit unserem Gast gefragt, wie lange er offiziell Zeit hatte.
Ich verstehe das.
Oder bin ich eine Stunde zu zeitig?
Ja, es ist 13:30, 14:30.
Ich hatte halb los. Zwei im Kopf.
Nee,
ist
okay.
Es ist aber dann irgendwann auch die Aufnahme aus. Aber um mal als Falkzeitwächter also einzuschreiten.
Ich habe selber gerade auf die Uhrzeit geguckt und war so schockiert, weil ich das Gespräch gerade so genieße.
Ja, dann nehmen wir doch einfach
Heimat,
die letzten 4 Minuten
das,
raus.
Ich finde,
bitte nicht, das bleibt definitiv drin.
Heimat endet auch irgendwann.
Für wen?
Na, wo willst du begraben sein? Wäre ja auch eine gute Frage.
Ach so, das wäre ja nicht.
Nee, das ist für mich, seitdem ich denken kann,
Ich hätte ja noch eine Frage zuvor drinnen
zu sagen. Nee, aber ich wollte ja auf Jan reagieren.
Aber das fände ich total interessant, wenn wir uns den Exkurs leisten wollen. Können wir das sehr gerne machen.
Kann ich erst nochmal, wir können uns, da Simon merkt sich kurz den Exkurs. Und ich wollte nur kurz, ich finde halt diese Frage von, ich finde deine Heimat spannend, da will ich auch sein, in so eine Abwehrhaltung zu gehen, das ist meine Heimat und hier soll jetzt bitte niemand anderes kommen und Leute sagen, ich möchte losziehen und eine andere Heimat kennenlernen. Das ist halt eine tatsächlich schwierige Kiste, das kriegt man auch nicht gefasst, aber ich glaube, es gibt einfach den Heimattyp und die Heimatsituation nicht, sondern Heimat ist auch tatsächlich immer neu verhandelt und neu im Wandel, auch wenn es die Beständigkeit braucht. Also kein Wandel ohne Beständigkeit, keine Beständigkeit ohne Wandel. Das ist, glaube ich, ein unglaublich großes Paradoxum vielleicht auch ganz großer Quatsch, aber für mich ist das so. Also ich kann meine Beständigkeit als Falk, als Person, wenn ich es an meiner Person festmache, funktioniert nur sozusagen, wenn ich mir bewusst mache, ich werde anders, es wird anders sein und dadurch erkenne, das ist das, was bei mir Bestand hat und was ich in meiner Persönlichkeit bin, was ich auch nicht wegkriege. Also die schönen Seiten wie die dämonischen Seiten, also die Dämonen, die mich beherrschen, da gibt es Sachen, die bekomme ich weg und es gibt Sachen, da sage ich, das ist noch nicht im Wandel sozusagen. Und bei Heimat ist es, glaube ich, auch so, dass es einfach erst nur, wenn es sich wandelt, kann es eine Beständigkeit haben. Und nur, wenn es die Beständigkeit hat, hat es die Chance, sich auch zu wandeln. Also das ist nichts ewig Geschriebenes. Und der Simon hat vor uns gesagt, bei den USA, naja, die haben ja noch nicht so eine lange
Tradition. Ich habe zitiert an dieser Stelle.
Ja, aber noch dein Vater hast du zitiert, der gesagt hat, die USA, aber sei es drum, aber das ist ja noch nicht so eine lange Tradition der Geschichte. Aber wenn wir ehrlich sein, die Tradition der Geschichte, auf die wir uns immer wieder berufen, an die wir uns erinnern können, die uns gegeben ist, ist jetzt auch selten älter als 500 Jahre. Also das ist spannend.
Ja, wir lassen immer so ein paar Episoden gerne weg, weil
naja,
wir denken, das müssen wir jetzt nicht einbauen.
Aber das speist sich halt, glaube ich, trotzdem. Die Flüsse sind sowohl in den USA als auch bei uns, die Quellen liegen weit zurück und das Wasser speist sich halt.
Aber Falk, als Systemiker, ne? Wenn du sagst, Stabilität braucht Wandel, Wandel braucht Stabilität. Jedes System ist doch darauf ausgelegt, möglichst lange den stochastischen Prozess zu verhindern und stabil zu sein. Also kein System der Welt will Wandel aus sich selbst heraus.
Das meinst du? Dort würde ich dir widersprechen.
Also das wenn ist ich, gut, ich, weil ich einen Falk angeguckt habe.
Ja, macht gar nichts, aber der war so paralysiert.
Nee, weil ich die Frage ist halt, also weil ich die Frage, also.
Ja, aber Simon, reagier erstmal,
dann kann Falk. Ja, oder? Naja, aber nee, weil ich sage, also ich stimme dir erstmal der Aussage grundlegend zu, mein Herz schlägt anders.
Okay.
Also ich bin ja auch, also wenn ich sage, ich bin schon Systemiker, bin ich Systemiker, weil es das am besten erklärt, wie ich bestimmte Dinge sehe und gewisse Prozesse sehe. Aber es ist sowas wie, es gibt so eine Nebelseite meiner Welt und meiner Seele. Das ist quasi der größte Teil meiner Seele, wo ich nicht so richtig, das kann ich nicht in Worte fassen, das kann ich nicht richtig beschreiben. Und wenn ich anfange, es zu beschreiben, merke ich, ach du Kacke, es ist größer, als ich es gerade in Worte fassen kann, weswegen ich auch vielleicht manchmal kompliziert rede. Deswegen, ich glaube schon, dass Systeme darauf bedacht sind, Beständigkeit und Stabilität zu haben. Ich glaube aber, der Mechanismus der Veränderung findet trotzdem statt und jedes System bedient sich des Mechanismus der Veränderung, um die Stabilität zu erzeugen. Und auch wenn man sagt, Konservative wollen bewahren, jetzt immer wieder im Politischen, stimmt es eigentlich nicht wirklich, weil sie können überhaupt nichts anderes tun, als gegenwärtig zu behaupten, dass sie etwas bewahren, was sie aus der Vergangenheit, also sie beschreiben etwas, was sie gar nicht in der Hand haben, sondern sie nehmen eine Erinnerung, die sie gegenwärtig bewahren wollen. Das heißt, da hat schon eine Veränderung stattgefunden. Und deswegen, ja, Systeme wollen stabil bleiben, wollen gleich bleiben, aber sie verändern sich beständig, um stabil zu bleiben. Aber das ist für einen Labefeuer auch wirklich...
Ja, aber
genau, Simon hat die Lippen gebläht und es ist auch...
Jetzt kommt Simon.
Nee, was?
Also,
wo willst du gern begraben werden? Nein.
Lass mal Simon einen Punkt.
Ja. Mein Gedanke, für Systeme, soziale Aushandlungssysteme möglich, ich nehme besonders in manchen Menschen das wahr, dass sie im Grunde nur im Aufbruch, im Grunde nur in Entwicklung, im Grunde nur in der Weiterentwicklung, sich im Einlassen auf neue Umgebungen und sich damit auseinandersetzen, dass die sich nur dort wohlfühlen. Mhm. Dass es gibt Menschen, die spätestens nach 5 Jahren bis 10 Jahren ihren Arbeitsstelle wechseln müssen, weil sie dann gemerkt haben, ich habe gerade Stillstand und der tut mir nicht gut. Und damit es mir gut geht, braucht es die Entwicklung. Vielleicht sind solche Menschen auch ein Spiegel eines Systems, dort wo ein System sich zwar wünscht, stillzustehen, aber dort wo es tatsächlich stillsteht, macht es eigentlich Rückschritte.
Ja, das ist ja, also dass Bewegung immer sein muss, dem will ich ja gar keine Abrede tun, ne? Aber es ist so, es gehört beides zusammen, ja und nein. Es gibt, glaube ich, es gibt Bezüge, wo permanent Energie reinkommt und die sorgen dann auch dafür, dass sich Systeme verändern, ne? Stellenwechsel und so ein Kram, das kennt man alles aus der Berufswelt und dann werden die Rollen neu gemischt oder aus der Jugendgruppe heraus geht jemand weg, ne? So, aber prinzipiell ist die Sehnsucht nach Stabilität in der Regel höher als der Wunsch nach Veränderung. Und das wird dann auch, das drückt sich dann auch aus in so Formulierungen wie man müsste mal, ne? Es müsste mal jemand. Und es ist so, man beschreibt eine Utopie, ist aber selber gar nicht bereit, diese Utopie, jemand könnte jetzt mal Nudeln kochen, irgendwie umzusetzen. Weil man ja, also die Sehnsucht nach Stabilität, glaube ich, in der Regel größer ist. Das hat aber auch mit der Komplexität der Welt zu tun.
Aber schon immer.
Ja, das ist ja
okay. Aber selbst das progressive Handeln ist ja eine Sehnsucht nach Stabilität.
Ja.
Also selbst der ständig sich verändern wollende und nach vorne drängende will eigentlich nichts anderes, macht nichts anderes als der Konservative, dass er nämlich sagt, er benutzt die andere Richtung zu sagen, ich möchte die gegenwärtige Situation verändern und greift nach vorne und greift aber auch nichts anderes als das, was gegenwärtig ist und behauptet nur, dass die Bewegung eine andere ist, aber im Endeffekt ist das und deswegen für mich wieder der Ruf für die Sensibilität und die Empathie,
ja, voll.
Weil dann ich begreifen kann, ich bin in einem, eigentlich schwimme ich in einem Meer oder in einem Fluss, treibe ich und sage, ich kann mit meinen Schwimmbewegungen irgendwas bewegen, aber ich als Falk bin nochmal ehrlich, das Wasser werde ich weder aufhalten, noch werde ich eine große Strömungsveränderung machen und dadurch die Sensibilität zu sagen, ich finde es unglaublich spannend, Dinge zu erleben und sie nicht in der Hand zu haben. Mit dem Funken des Optimismus, dass man es doch verändern kann.
Und ich wollte gerade sagen, das geht ja nur, weil du aus einer, also glaube ich, prinzipiellen Hoffnung heraus das Leben begreifst. Also es ist gut oder es ist geschenkt oder es soll gestaltet werden oder so. Ne? Also, und wenn du diesen prinzipiellen Gedanken mitbringst und erstmal grundsätzlich positiv auf das Leben schaust, dann ist dir das auch möglich. Dann kannst du das auch gestalten und dann kannst du auch neugierig sein und. Wenn du aber diese Grundhaltung, das Leben ist gut zu mir und ich bin dazu auf der Welt, damit es irgendwie gut wird, wenn die nicht in dir drin steckt, aufgrund von erfahrenem Unrecht, aufgrund von dann wird auch der Blick irgendwann finster und trübe und dann guckst du in deinen eigenen Bauchnabel und bist eben bei dir und nicht mehr in der Lage, die anderen anzuschauen.
Und entdeckst erst die richtigen Fussel.
Dann wird's übel, ja. Kopf aus dem Bauchnabel, bist kein Fussel, du gehörst da nicht hin.
Aber ich glaube, wenn ich beiden zuhöre, also es ist, die stehen nur mit dem Rücken zueinander.
Wer sind die?
Na, der eine, den du beschrieben hast, der so diese der sozusagen die Welt ist gut und so weiter und so fort.
Ja, die Perspektiven sind zwei unterschiedliche Rücken an Rücken, könnte man sagen, ja.
Die stehen Rücken am Rücken und vielleicht ist es so, so,
jetzt das ist die
Stelle, oder?
Naja, du hast
das quasi, Beerdigungsding haben wir da noch,
oder? Naja, das Beerdigungsding
haben wir noch. Wollen wir gucken, ob das zur Bibelstelle passt, oder?
Also, nee. Ja, halb und halb.
Aber das finde ich auch ein bisschen,
aber es würde ich, also ich möchte es nicht drauf
aber, biegen, nee, aber können
ich,
das nee, ja,
wir ich lassen, kann euch hinterher
lassen,
den Move
erklären. Nee, können wir das nicht als Cliffhanger lassen einfach? Wir lassen das mit dem als Cliffhanger, weil das ist, finde ich, spannend zu Heimat, weil das gehört zu Heimat auch, die spannende Frage, nicht als Cliffhanger, wo man, also ich finde das für mich.
Nee, der Cliffhanger nicht, warum dein Beerdigungsort für dich mit Heimat verbunden ist. Cliffhanger war ein Film mit Sylvester Stallone.
Ja, das ist, hat ich dachte, das war bei
Beerdigung zu tun.
War das nicht bei Ace Ventura mit dem Meerschweinchen am Anfang?
Das war eine Karikatur, nee, das war ein Waschbär und es war eine Karikatur auf Cliffhanger.
Ja, gut. Once again, Falk, warum ist der Ort, an dem du beerdigt wirst, hat der was mit Heimat zu tun?
Weil der was Größeres, also Heimat hat ja was damit zu tun, dass ich einen Ort auch habe, der über mich hinaus zeigt und der eine größere Beständigkeit hat, als ich durchaus habe. Also das sage ich als Dresdner natürlich.
Das heißt, du würdest neben August des Starken Herz liegen, oder?
Wenn ich das jetzt als Witz verstehen würde, würde ich, nein, das weiß ich nicht. Tatsächlich bin ich eher der Typus, der sagt, ich möchte eigentlich gern, ich kann mir unter einem Baum besser vorstellen. So ein
Friedwald.
Das weiß ich nicht. Das ist so nicht so positiv belegt, so ein Friedwald. Aber ich finde unter einem Baum oder natürlich gesehen, finde ich für mich eine schönere Vorstellung oder so ein altes Pfarrgrundstück, weil man ja nur auf Pfarrboden beerdigt werden kann, so ein altes Pfarrgrundstück auf einem Friedhof. Da steht, die Häuser sind verfallen und es verfällt alles sowas. Es wird, die Natur wächst da so und auf dem Friedhof liege ich unter einem Baum, der da gewachsen ist. Das finde ich eine schöne Vorstellung. Schöner als auf so einem städtischen Friedhof.
Ich merke.
Und ich höre immer die Straßenbahn. Bum, bum, bum. Ich höre, wie junge Männer mit ihren Söhnen innerhalb von 5 Minuten einkaufen gehen.
Also für mich ist das Beerdigung oder das Grabgedanke, ich bin nicht dazu rational, ich weiß es nicht, hat das, wenn ich es mit Heimatgefühl verbinden würde, eher was mit dem Heimatgefühl für meine Hinterbliebenen zu tun, dass die einen Ort haben, wo sie hingehen kann, wo sie mit mir etwas verbinden können. Weil ich für mich selber kriege dann ja eher weniger mit.
Ist so mein Gedanke. Also Falk hört die Straßenbahn?
Ja, eben.
aber da bin ich.
Ist ja keine Straßenbahn, wo ich wohne.
Da ist mein Bogen weiter gespannt.
Aber das finde ich viel wichtiger, finde ich ja die Frage, also für mich finde ich die Frage viel wichtiger, Erd- oder Feuerbestattung?
Ja, das ist ja wohl keine Frage.
Doch,
natürlich.
Für eine Vielzahl von Menschen ist das.
Das ist eine Nord-Süd-Frage.
Die eigentliche Frage.
Ist es nur Nord-Süd-West-Ost-Frage?
Glaube ich nicht.
Ja doch, es gibt ein Nord-Süd-Gefälle und ein West-Ost-Gefälle, was das Thema angeht.
Mittlerweile nicht mehr, glaube ich.
Ich nicht.
Also man müsste jetzt auf die aktuellen Zahlen der Bestatterindustrie
gucken. Warum ist das so wichtig?
Ja, weil da viel dran hängt, finde ich. Also lass mal, was wäre, also nur mal angenommen.
Also ganz ehrlich, als
ihr habt ja als Jugendwort.
Lass mal kurz die Frage,
weil es mich interessiert wirklich, warum das die entscheidende Frage ist. Ihr habt ja vieles geregelt. Ne? Wir haben geklärt, wir sind alles Männer, die in einem gewissen Jahrgang studiert haben. Das heißt, so vorsorgetechnisch sollte Falk am weitesten sein, nehme ich an. Aber Simon und ich.
Hallo.
Simon und ich müssten auch gucken, dass wir da nicht ins Hintertreffen geraten. Also neben einer Patientenverfügung gehe ich davon aus, dass ihr auch eine Idee davon entwickelt habt, wie das mit der Beisetzung passieren sollte. Ihr habt ja auch beide gefährliche Berufe. Also was wäre dran? Feuer oder Erdbestattung?
Das ist mir tatsächlich ziemlich egal. Und so blöd das klingt, ich würde es eher mit meinen Kindern diskutieren, zu fragen, was wollt ihr?
Okay, schreibt, liebe Kinder von Simon, schreibt die Antwort an sekretariat@ehm.
Campus.
Da ist die Frage, gibt es da ein großes Fest und gibt es da Buffet oder nicht? Weil in Moritzburg gab es immer, wisst ihr das noch, da gab es immer bei
bestimmten Dingen. Warte mal, jetzt nicht abbiegen. Feuer oder Erdbestattung?
Na, das ist, unterschiedliche Rollen haben unterschiedliche Antworten.
Dann guck mal, in welcher Rolle du jetzt antworten kannst.
Als Falk kann ich antworten, ist natürlich Erdbestattung. Volle Pulle. Logisch, nur konsequent aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Aber ich finde Feuerbestattung tatsächlich eine komische Vorstellung. Hm. Also ich finde das so, das ist so, nee, ich finde, das ist nicht, das ist nochmal, da mehrt nochmal jemand rum. Also es mehrt ja auch, das klingt jetzt oben.
Es wird gemehrt
und wird nochmal versucht, aber ich kann jetzt schon mal einen kleinen Tipp geben, wenn derjenige, der mich herrichtet, den Podcast hört, vorne die Haare werden nicht besser, egal wie man sie legt. Die sind schon kürzer. Das ist einfach, und die sind, also das sind schon wenig Haare da, das tut mir wirklich leid, aber ansonsten.
Ich hoffe mal, dass in dem Moment, wo du bestattet wirst, die Haare kein Problem mehr sind.
Doch, das ist mir schon wichtig. Ihr habt sogar eine Playlist für meine Beerdigung. Wenn ich eher sterbe als ihr, gibt es eine Playlist,
okay,
die ihr euch anhören müsst.
Ja, okay. Also würden wir selbstverständlich tun.
Für mich ist die Frage nach einer Feuer- oder einer Erdbestattung im Grunde nicht die der Bestattung, sondern die der Aufbahrung. Es gibt Situationen, wo ich die Aufbahrung sehr schön fand. Bei meinem Opa zum Beispiel, als der gestorben ist, dass es da so einen Moment gab, wo ich auch nochmal zum offenen Sarg auch gehen konnte, und, obwohl ich ihn auch schon tot im Bett habe liegen sehen. Aber das war trotzdem so ein feierlicher Moment der Abschiednahme. Mhm. Und das ist bei einer Urnenbestattung oder bei einer Verbrennung, habe ich das so nicht. Kann man natürlich auch organisieren, aber dieser soziale Aspekt ist mir sehr viel wichtiger und von daher, das ist mir doch egal. Also für mich und meine Bestattung, wenn ich für meine Frau entscheiden müsste, dann würde ich mir eine Erdbestattung wünschen. Aber weil dort habe ich eine soziale Komponente dran. Dort ist es mir in irgendeiner Art und Weise wichtig für mich selber.
Ich will, auch wenn ihr nicht fragt, ne, ich will trotzdem darauf antworten. Ich
hätte jetzt gleich gefragt.
Und will das, also ich will unbedingt eine Erdbestattung.
Weil?
Und das hat zwei ganz schlichte Gründe. Die Feuerbestattungen sind eingeführt worden durch religionsfeindliche Bewegungen, ne, in Westeuropa, die gesagt haben, also wenn du nicht glaubst, dann kannst du dich ja auch verbrennen lassen. Und so eine Leiblichkeitsverleugnung spielt da mit rein, weil bei der Auferstehung ist dann halt nur noch Asche da. Das fand ich, als ich das mal gelesen hatte, habe ich gedacht, ja, Freunde, dann macht euer Game, aber ohne mich. So. Und das Zweite, und das finde ich noch viel wichtiger, mein ganzes Leben lang bin ich damit beschäftigt, in diese Hülle irgendwie Energie reinzuschaufeln. Ne? Ich bin permanent dabei, zu essen, zu trinken. Ne. Ich verbrauche. Und am Ende meines Lebens geht dann all das, was ich an Energie aufgesammelt habe, durch eine Esse davon. Das finde ich ist eine Verschwendung von Ressourcen ohne Ende. Also ich weiß, auf dem Friedhof wird nichts gebaut, ne? Da wird nichts angebaut. Aber alles, was dort möglich ist an sozusagen Kompostierbarkeit von Körpern, finde ich mehr als angemessen zu sagen, es muss eine Erdbestattung sein, selbstverständlich. Aus dem schlichten einfachen Grund, die Energie, die ich mein Leben lang angesammelt habe, wieder zurückzugeben in der Form, in der es möglich ist.
Das ist aber eher so ein pantheistischer Ansatz fast schon, oder?
Oder? Ich weiß nicht, ist mir egal.
Aber also für mich so eine Sache, wo ich für mich beantworten würde, es müsste irgendwie Smoothie sein. Es müsste irgendwie so, also Feuerbestattung ist
ein
für mich.
Smoothie?
Nein, aber
eine Smoothie-Bestattung hätte ich gern.
Es muss so irgendwie so. Sorry. Das war ich nicht, das war das Simon.
Ja, bitte mach weiter, mach deinen Punkt. Ich reiß mich auch wieder zusammen.
Aber dass es so irgendwie passt und das ist für mich halt in meiner eigenen Fließästhetik, ist mir das ein Ausreißer sozusagen, Feuerbestattung. Aber ich kann mir vorstellen, dass andere Leute also dass wirklich auch Leute sagen, kann ich gar nicht folgen, was wir gerade machen und sagen halt, die Feuerbestattung ist genau, was du gerade beschreibst, ist für mich der Endpunkt der Feuerbestattung. Ich denke auch, das könnte eine Sichtweise sein.
Aber, also ist mir, sollen die Leute doch machen.
Ja, aber.
Also geht doch nicht um mein Ende. Das sollen die bitte für sich klären. Wichtig ist, früh genug drüber nachzudenken. Informationen,
muss man den Leuten auch sagen, die dann dafür verantwortlich sind, weil man es selbst nicht ist.
Also spannend ist in dieser Frage auch nochmal Thema Organspende. Wäre ich bereit für eine Organspende?
Falk hat was für seinen Bestatter gesagt zum Thema Frisur. Falls das jetzt jemand hört, der irgendwann mit meinen Organen dealt, lass die Leber einfach in Ruhe. Das lohnt sich, glaube ich, nicht mehr. Alles andere, macht, was er wollt damit.
Und dann ist es schon spannend, wenn ich da auf diese Art und Weise den Nachhaltigkeitseffekt erzeuge, ein Gedanke, der mir auch sehr gefällt, mit dem, was man dann nicht benutzen kann.
Könntest du auch verfeuern, meinst du?
Ja.
Nee, aber ich finde dieses Ding, Haus ins Feuer, sorry, ich kriege das nicht hin, ich will das nicht.
Ich finde das schwierig. Ich möchte auch, dass die Leute zu meiner Beerdigung kommen, die ganze Zeit denken, sag doch gleich was. Kann er wirklich ruhig? Diesen Effekt möchte ich einfach den Menschen auch bei meiner Beerdigung gönnen, die mich nicht wirklich ruhig erlebt haben und die ganze Zeit
nur
immer so energetisch erleben und
in deine Manteltasche
so einen Dachsack reinpacken. Wenn der tot ist, brennt der doch eh sowieso von innen nach außen raus und fertig ist die
Laube. Ich habe jetzt schon Sorge um die Playlist, die dann
laufen. Nee, die wird es dann wahrscheinlich gar nicht geben. Ich werde die einfach für mich hören. Ich werde es einfach so machen.
Aber ich könnte, also wir können.
Ich gucke euch zu, höre meine Playlist.
Okay. Also das können wir ewig machen. Mich würde noch interessieren, letzte Frage, wenn es dann sowas wie Urnengrab, Dings, Baum, irgendwas, ne? Was haltet ihr von der Idee, QR-Codes anzubringen?
Für den Podcast?
Nee. Nein, was? Nein, aber also auf Grabmälern oder an Gedenkstelen oder neben dem Baum, unter dem dann deine sterblichen Überreste liegen, gibt es einen QR-Code und der führt dann auf eine Gedenkseite von dir, wo über dein Leben informiert wird und wo deine besten Zitate, deine Playlist wiedergegeben wird, solche Sachen.
Nee. Weißt du, warum nicht? Ich war in Salzburg, da ist ein Spar im Geburtshaus von Mozart unten drin. Ich möchte einfach nicht, wenn dann nur safe, dass ich das machen kann und dann darf da niemand mehr je dran arbeiten.
Also an der Seite?
Ja.
Ja, na klar.
Ich genieße es tatsächlich, über Friedhöfe zu laufen. Auch mit meinen Kindern zusammen und zu entdecken, was steht auf Grabsteinen. Und mir passt so ein QR-Code dann nicht in mein ästhetisches Empfinden.
Aber es wäre so eine geile Guided Audio-Tour. Hallo, mein Name ist
Falk Herrmann.
Nein, ich würde jetzt.
Nee, dann machen wir Simon Leist.
Kannst du Falk Herrmann nehmen? Das erschreckt mich jetzt nicht so sehr.
Aber also der Gedanke. Also ich weiß nicht, ob mich die Anonymität daran freut, dass es so ein Grundgedanke. Also, oder ich sage mal von meinem Opa. Mein Opa hat auf seine Art und Weise seine eigene Playlist im Vorfeld im Testament geregelt. Der hat nämlich, ohne das Wissen meiner Oma, ein halbes Jahr vor seinem Tod, das war ganz plötzlich eingeschlafen über Nacht, also nicht so, dass man es hätte erwarten können, ist das Testament noch eine Erweiterung gemacht, wo er einen Predigtext vorgegeben hat für seine Beerdigung.
Kann man das?
Und die und die Liedliste. Also der war Kantor.
Kannst du klären.
Und damit war der Gottesdienstablauf für seine Powerfire safe. Und das fand ich total schön. Und ich genieße es auch tatsächlich, wenn auf Grabstein sowas steht wie ich ruhe im Herrn oder so Bibelsprüche, die auf die Auferstehung hinweisen oder so, ich sage mal, so hoffnungsvolle Sachen, leben wir des Herrn, sterben wir dem Herrn, so wir leben und wir sterben, so sind wir des Herrn.
Das spricht dich an.
Das spricht mich an, ja.
Und ich hatte bei diesen QR-Code-Dingern, habe ich gedacht, wo wird denn die Reise hingehen, ne? Und ich habe so eine ganz wilde Vorstellung davon, dass QR-Codes und Augmented Reality auf Friedhöfen irgendwann mal das Ding werden und wir dann ähnlich wie in Star Wars mit einer KI gestützt sozusagen Seelsorgegespräche führen können. Da streitet der Nerd in mir, weil ich das ja auch irgendwie geil finde, so einen Star Wars-mäßigen Moment zu haben und KI gestützt Menschen, die Rat suchen, selbst über den Tod hinaus begleiten zu können. Und gleichzeitig denke ich, nee, komm, lass den Scheiß, ist doch irgendwie gut. Da kommt der Moment, so wie bei dir, du liegst da und hörst die Straßenbahn rollen und die Papas, die mit ihren Kindern 5 Minuten einkaufen gehen und so. Da denke ich, also ein Friedhof ist halt auch nicht der Ort für diese Form von Technisierung möglicherweise.
Aber was ich spannend finde, ist die Frage ja, sozusagen, wie weit wirft der Baum den Schatten, sozusagen, wo die Äpfel runterfallen, also welchen Einfluss hat mein Leben auf das Leben der nachfolgenden Leben und welchen Einfluss hat sozusagen das Leben der vorherigen auf mich gehabt? Und das finde ich als geschichtsinteressierter Mensch, also ist mein Zugang, finde ich das hochinteressant. Und ich finde es zum Beispiel schwierig, dass aus den ganzen vorherigen Familien nicht so viel Datenmaterial existiert wie für mich. Also ich bin sozusagen der Erste der Dynastie.
Der einen Instagram-Account
hat. Naja, und andere Sachen, die halt auch bei YouTube sind und dieser Podcast und so weiter und so fort. Und ich habe, also es gibt sozusagen die Tradierung meines Selbst, wird bei mir und da bin ich da tatsächlich digital native, ja, wird also die Tradierung meiner Persönlichkeit wird eine ganz andere sein als alle Generationen davor. Wir gehören zu den ersten Menschen und auch die, ihr jetzt das hört und wisst, okay, ich habe da auch die Anzahl von Fotos, die von uns existieren, die Anzahl von Datenmaterial, die existieren. Nicht, dass das Leute interessiert, aber wenn es jemanden interessiert, wenn es sozusagen einen armen Nachfolger von mir gibt, der in 500 Jahren der Meinung ist, ich muss die Familiengeschichte mal gucken, wer da alles dazugehört, dann wird er auf mich und andere stoßen. Das ist nebenbei ja eine Pyramide nach hinten zurück. Und so viel Daten, das kann, also, und Freakszeichen, interessierte Leute zeigen sich ja dadurch aus, dass sie sich nicht abschrecken lassen von den Datenmassen, die da sind und von meinen Kindern und sowas. Und das finde ich schon, das finde ich schon wieder spannend. Nicht, dass ich es auf dem Friedhof haben melde. Dann brauchst du, glaube ich, den Ort der Ruhe, wo ich sagen kann, okay, hier kann er mir nichts sagen. Über den Tod hinaus.
Ja, ich glaube, es gibt auch viel weirden Shit, den man über uns finden wird. Ne? Also die ersten Anfänge von ICQ, Snapchat, MySpace, deine alte MySpace-Seite, Falk. Das ist, wenn
die. Ich habe keine MySpace-Seite.
Wenn die noch mal,
mein VZ. Wenn es im Himmel keinen Dusch gibt, will ich nicht hin.
Also wer deine MeinVZ-Gruppen ausgraben wird, später, von deinen nachfolgenden Anverwandten, das wird glaube ich, der Geschichte auch der Menschheit viele Fragen aufwerfen.
Ich habe gerade bei dem Gedanken angedockt, mit dem Augmented Reality zu schauen, wie das dann alles wird. Ich frage mich, ob es uns gut tut, über den Tod nachzudenken, einer irdischen Sache, als etwas Endgültiges. Zu sagen, es ist dann jemand einfach gestorben. Und man kann sich damit auseinandersetzen, dass jemand nicht mehr da ist, hier in der hier auf dieser Erde. Dass ich an ein Leben nach dem Tod glaube, ist damit überhaupt nicht gemeint, sondern hier auf Erden zu sagen, ich lerne mich zu verabschieden. Es ist eine Sache, wo dann auch ein Schlussstrich ist, wo ich mich verabschieden kann und wo ich an jemanden denken kann und wo ich dann auch sagen kann, jetzt mal angenommen, es stirbt jemand relativ zeitig. Ein Ehemann, eine Ehefrau stirbt etwa mit 30, 40. Und dann hast du dort so eine Hightech-Sache am Grab und damit entlässt du auch eine Person nie in das jetzt danach in auch ein Leben neues danach, Leben
weitergeht. Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Ja.
Aber obwohl ich als jemand, der vielleicht sein Diplom über das Abschied vom Leben als kirchliche Herausforderung geschrieben hat, sagen würde, so oder so. Also das ist egal. Also natürlich kann das den Effekt verstärken, wie alles. Einen Effekt verstärken kann, aber wer loslassen kann, der lässt los und wer festhalten muss, der hält fest. Es ist völlig egal, was ist. Ich weiß es nicht. Wir sind jetzt ein bisschen von Heimat gekommen und sind beim
zur himmlischen Heimat. Also
zur himmlischen Heimat gekommen. Ich finde, das ist eine unglaublich gute Überleitung zur Bibelstelle für alle, die es noch nicht gemerkt haben. Wir haben wir mussten schon mal das Programm wechseln, weil kurz
waren wir zu lang.
Hat der Falk noch nicht die Schulung bei Apple gehabt, wie man über 2000 Takte hinausgeht? Jan, hast du eine Bibelstelle mitgebracht? Wäre die falsche Frage. Welche Bibelstelle hast du mitgebracht? Jetzt muss Jan kurz, ich überbrücke, den Tab schließen.
Ich habe sie schon da. Ich habe nur gerade nochmal nach unten gescrollt, weil ich gedacht habe, den Kontext nach oben, der war mir präsent sozusagen, was vorherstehend war, aber ich war mir nicht mehr ganz sicher, was hinten reinkommt. Ich habe eine Stelle mitgebracht, die ich mich bemühe, immer wieder als Leitspruch auch für mein Leben zu begreifen und zu beschreiben. Und das hat wenig was mit Heimat oder mit himmlischer Heimstätte zu tun, sondern mit dem ganz irdischen Leben und dem, was wir hier so tun. Matthäus 5, Vers 16. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das finde ich, ist nach wie vor eine Stelle, die mich immer wieder berührt, weil sie diese doppelte Botschaft hat. Zum einen zu sagen, bemühe dich mit dem, was du kannst, in der Welt Licht zu sein und dort was einzutragen und mit deinen Werken das Leben anderer Menschen möglicherweise hell zu machen. Und gleichzeitig bist du nicht der dafür verantwortlich ist, sondern du hast nur den hinweisenden, signalgebenden Charakter, mit dem, was du tust, auf den hinzuweisen, der Herr über das Leben und den Tod, und damit haben wir doch vielleicht wieder beides, ist nämlich auf Gott. Und das finde ich schon, das ist Leitspruch, aber auch Anspruch, mich beruflich, aber eben auch privat so zu verhalten, dass das vielleicht nicht immer und dauerhaft, aber immer und immer wieder funktioniert. Und ich habe da für mich auch durch verschiedene Formen das Bild des Leuchtturms gefunden. Also ich will Leute nicht blenden, ich will die auch nicht hell machen, aber ich will sowas wie Orientierung bieten für einen Moment und trotzdem sind sie frei zu entscheiden und können sich verhalten, so wie sie das für richtig halten. Und das, genau, Matthäus 5, Vers 16 ist mir da sehr wichtig geworden.
Das stammt ja aus der Bergpredigt in Matthäus, noch relativ am Anfang. Ich habe gerade nochmal geguckt, dass ich mir das richtig in Erinnerung habe. Zuvor kommen im Grunde nur die Seligpreisungen. Genau. Jesus fängt damit an. Und das Spannende für mich an der Bergpredigt ist, dass sie eine ganz im Irdischen verhaftete Predigt ist. Dass Jesus sagt, ihr habt gehört, dass so und so gesagt ist. Ich sage euch, verhaltet euch so und so. Also dass Jesus den Zuhörern damals und oft den Lesern heute sowas wie an der Hand gibt zu sagen, wenn ihr euch an diese Grundregeln einfach haltet, habt ihr einen guten Flow eigentlich im Leben, so euch so zu verhalten. Bei mir, ich muss ehrlich sagen, bei deiner Erklärung zu dem Bibelspruch hat der Bibelspruch bei mir an einer anderen Stelle angedockt. Und da bin ich mit
das ist ja immer so bei dir. Ist das so ein
Achso, ich dachte, das ist ja hermeneutik an sich, aber okay, dann ist es immer so bei dir.
Ich habe einen schönen Gedanken gehabt bei dem so, lasst euer Licht leuchten. Das funktioniert nur deswegen, weil Jesus kurz vorneweg gesagt hat, ihr seid das Licht der Welt.
Genau.
Also diese Zusage zu einem Menschen, du hast Licht, was leuchten kann. Ich nehme in unserer Jugendarbeit wahr, dass es auch immer wieder Jugendliche gibt, die Schwierigkeiten haben, überhaupt zu benennen, zu sagen, ich bin jemand, der leuchten kann. Ich bin, habe etwas ich zu geben oder ich bin begabt, ich kann etwas. Und diese Zusage, die da drin steckt, du bist das Licht, lass es leuchten, gefällt mir total.
Na, da habe ich aber Glück gehabt.
Das ist mir vollkommen egal, was du davon denkst, das hat mich ja angesprochen. Also, nee, ich habe den Leuchtturm von dir gehört, das ist natürlich doch dein Gedanke, die speisen sich ja natürlich aus dem gleichen Gedanke.
Ja. Ich finde das sozusagen für mich spannend, finde ich, dass für mich sozusagen im christlichen Leben und im christlichen Praktizieren, dass sich genau darin zeigt, für mich, in meiner Biografie, dass ich leuchten durfte. Also, dass Leute mir Raum gegeben haben oder im Sinn des Leuchtturms zu sprechen, dass Leute mich in ihren Leuchtturm eingeladen haben und sozusagen gesagt haben, wenn du dein Licht hier reinstellst, dann strahlt es weiter, als du es vielleicht selbst wahrnimmst. Und das ist ja Jugendverband und das ist ja Kirche an sich sozusagen nicht das Licht unter den Scheffel stellen, sondern leuchten zu werden. Oder dass man leuchten kann. Und das ist eine schöne Triebkraft. Also ich finde das total spannend, weil man es ja unendlich, ich würde ja sagen, das ist halt an Bibelstellen so unendlich auslegen kann und machen kann, wie ganz verschiedene Leute das sagen und denken.
Die Strahlkraft, wo etwas hinweist oder hinzuweisen, ich sehe gerade eine gewisse Parallele auch zu der Frage, als es um Heimat ging, wo es um die Frage ging, wo geht's, wo sieht man bei anderen Heimat oder wo freut man sich da, dort Heimat zu haben? Strahlkraft nach vorn. Wenn du dich vorstellst, sag mal in 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren oder so, hast du eine Vorstellung, wie du dich dann, was du dir dort für deine Heimat wünschst, was du dir vielleicht für dein Licht wünschst, was du gerne sein würdest? Und wenn du sagst, mir fällt es gerade schwer, nur 2 Wochen vorauszugucken, auch das darfst du natürlich gerne.
Oder wo geht die Reise hin?
Ja, ich habe die Komplexität der Frage überfordert mich gerade. Was möchtest du von mir wissen, wo ich mich privat hinsehne, wo ich die Republik verorte? Und können wir ein ganz kleines Stück vom Feuer zurückrutschen? Mir ist ganz schön warm auf Dauer. Der
Falk hat wahrscheinlich die Eichenholz.
Ja, hast du mal einen Scheit draufgehauen? Dankeschön.
Die Schwierigkeit ist auch, dass ich das jetzt schwierig anpassen kann, den Lagerfeuersound. Ich versuche den dann einmal gut anzupassen.
aber so ist besser. So ist es nicht mehr ganz so heiß. Nochmal die Frage.
Entschuldigung. Also, es sind zwei Stränge. Das ist einmal ein Strang, der von dem, ihr seid das Licht, du darfst leuchten, auch für andere. Und der andere war der Heimatgedanke, dort, wo ich mich wohlfühle. Und diese zwei Stränge so in die Zukunft gerichtet zu sagen.
Ich versuch's mal. Und du sagst mir einfach, ob ich einigermaßen unterwegs bin mit dem, was du intendierst mit der Frage. Also ich bin ein großer Anhänger von Hartmut Rosa. Und Hartmut Rosa hat gesagt, das Glück, das individuelle Glück beim Menschen entsteht in der Regel, wenn zwei Faktoren zusammenkommen, nämlich Selbstwirksamkeit und Weltresonanz nennt er das. Also ich kann mit dem, was ich bin, Wirksamkeit erzielen. Das heißt, Menschen greifen auf die Ressourcen, die ich zur Verfügung stellen kann, zu, sind mit dem, was ich tue, einverstanden, begrüßen das, was ich tue, können es irgendwie brauchen, so. Oder das, was ich mir vornehme, funktioniert und ich bin wirksam, so wie ich bin oder mit den Ansätzen, die ich mitbringe und so weiter. Und das zweite ist die Frage nach Weltresonanz oder Resonanz. Das heißt, dass ich mit Menschen und Situationen umgeben bin, auf die ich schwingend reagieren kann. Das heißt, da passiert etwas, es ereignet sich und ich kann darauf resonieren, also reagieren und in Kommunikation, in Austausch, in Miteinander kommen. Und das, finde ich, sind zwei Sachen, die ich für beides, sowohl für meine persönliche Zukunft als auch für das, was Heimat ist, mir natürlich wünschen würde. Also das... ich den Eindruck habe, mit dem, was ich kann und bin, bin ich an der Stelle, wo ich bin, richtig. Und die, die mit mir sind, denen geht's mit mir gut. Das wären so die zwei Sachen. Und was das im Großen bedeutet, ja, keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir uns alle darum bemühen, den Platz zu finden, an dem wir richtig sind, an dem das Element stimmt, an dem der Aggregatzustand richtig ist, an dem der Baum den ordentlichen Schatten wirft und man den Eindruck hat, hier ist gut sein und ich halte es aus, wenn auch andere hier sein wollen. Und wir kommen miteinander in Kontakt und Kommunikation, dann könnte vieles, 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 vieles sehr viel besser werden. Und das bedeutet aber, ich muss immer den Blick heben und den anderen angucken und mich dafür interessieren, was mit ihm ist oder mit ihr ist und was da dran ist.
Und das auch mit mir immer selber abgleichen.
Genau.
So, ich vielleicht? Finde, das hast du in einer Art und Weise in Worte gefasst, wie ich es nie hätte erwartet.
Was? Ich finde, aber unter der Definition von Glück war das, oder?
Ja.
Die du gerade gesagt hast. Ja. War das Laberfeuer heute für mich ein glückliches, weil beide Dinge auf mich zugetroffen haben. Also für mich kann ich das nur sagen.
Ja, wunderbar.
Jetzt hier zusammen. Und ich habe mir gerade die Frage gestellt, vielleicht ist ja auch was, was die Welt heller macht, sozusagen, wenn wir einfach, wir haben unsere Laberfeuerstelle jetzt hier oder wir haben mit unseren Familien unsere Laberfeuerstellen, wo genau dieser Glück vorherrscht oder in den Systemen, wo wir sind, schaffen wir das Laberfeuer-Feeling herzustellen und bleiben bei uns und leuchten in einer gewissen Weise. Und die anderen versuchen das auch. So wird die Welt heller, weil viele, viele, viele Feuer leuchten sozusagen und nicht einer versucht, das große Licht zu erscheinen. Also das finde ich eine spannende Geschichte, zu sagen, was ist das, ne? Also dieses auf für mich, wenn ich glücklich bin, dann wären andere automatisch glücklich. Wir hören, es ist total, ja,
also die Frage, die du hast. Ein entschiedenes, es kommt drauf an.
Also das ist ja auch das Wichtige. Nein, das ist ja total
ich glaube,
schön.
Ich glaube,
das nicht, ist sehr gut. Ich denke, Falk will einen Abbinder machen und du gehst nochmal rein.
Ja, und ich war schön.
Ja, wir haben ja noch ein paar Takte.
Ich finde es schwierig, wenn wir noch kurz vorm Ende noch mal so ein Punkt kommt, wo man antriggert. Das,
ja, das ist kein Problem. Dann machen
ich glaube,
wir,
es macht hängt nicht
immer noch eine Weile glücklich.
Ja. Es hängt nicht am Glück, sondern das Streben nach Glück. Und das Streben nicht nur nach dem Glück des eigenen, sondern auch nach des anderen. Und wenn wir gemeinsam danach streben, ich glaube, dann wird es tatsächlich heller. Wenn es mir nicht darum geht, dass ich vor allem glücklich bin und davon ausgehe, solange ich glücklich bin, wird es den anderen schon auch gut gehen. Oder ich auch nicht nur danach strebe, dass der andere gefälligst glücklich ist und mich dadurch selbst verleugne.
Ich glaube aber, wenn du glücklich bist, werden andere glücklich. Die Frage ist die Frage des Definitionen von Glück. Also sozusagen materielles Glück ist ja wieder was anderes ja, als was also,
ja. Genau, du hast
ja.
Ich habe es jetzt versucht mit Selbstwirksamkeit und
genau,
Resonanz, Hartmut ja. Rosa. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Streben nach Glück ein erstrebenswerter Zustand ist, außer den Film zu gucken mit Will Smith.
Der lohnt nee, das sich. Steht in der Verfassung.
Ja, der steht da ja, auch, aber der Film aber heißt
trotzdem. Von USA, ganz wichtig für die Hörer.
Ich habe kurz gestockt, weil als ich kurz bevor ich Streben nach Glück sah, wollte mir da
fest. Du warst sofort wieder da, ne? Genau. Ich weiß doch, wie die cineastischen Synapsen bei dir laufen.
Warte, der Film, ich bin nicht drauf gekommen. Ich habe gedacht, irgendwoher kennst du das, irgendwoher kennst du das.
Ja,
und dann habe ich gedacht, die Verfassung der Vereinigten Staaten. Als du Film gesagt hast, habe ich gedacht, stimmt.
Ja, da ist das auch. Und ich finde, auch mit dem Glück ist das so, wenn man es zu doll will, das ist jetzt eine Referenz, die vielleicht nicht funktioniert, ne? Aber wenn man, das ist wie auf dem Klo, wenn du zu doll drückst, wird's kacke. Und ich glaube, wenn du zu doll Glück willst, geht es schief. Und deswegen finde ich diese Hartmut-Rosa-Erklärung von Selbstwirksamkeit und Resonanz und dann stellt es sich ein. Also Streben nach Glück oder für manche Menschen ist Konsum der Versuch, glücklich zu werden. Und dann haben sie etwas und haben die neue Technik in der Hand. Und mir geht das ganz oft so, sobald ich neue Technik habe, der Weg dahin ist unglaublich euphorisch. Und man denkt sich, jetzt. Und dann kommt der Paketbote und dann packt man das aus und dann zieht man die Schutzfolie ab. Man macht es an Und in dem Moment wird es schon weniger.
Bei mir immer erst eine Stunde später.
Naja, aber unabhängig, dann bin ich da noch dünner. So. Aber das bedeutet, über diese Form von Konsum zum Beispiel, ne, über dieses Streben nach Besitz, kann ich nicht glücklich werden. Und das andere ist eher absichtslos. Also Selbstwirksamkeit, den Ort zu finden, wo es passt, und Resonanz, mich darauf einzulassen, die Neugier zu besitzen, was hier in der Welt passiert und mich dagegen nicht kalt zu machen. Ja, es ist nicht ganz absichtslos, aber es ist nicht, ich kann es nicht so planvoll machen wie Besitz oder Konsum oder keine Ahnung, andere Sachen, sich mit Partnerschaften und Beziehungen oder so in den Versuch zu gehen. Und deswegen bin ich beim Streben, ist es immer schon.
Na, das Streben nach glücklich sein oder was weiß ich, ist ja sozusagen das System entdecken, was mich glücklich macht, was aber dazu führt, dass ich es ja wiederholen könnte. Und wenn ich es aber wiederhole, verpufft die Wirksamkeit und dann brauche ich mehr, so Dosissteigerung. Mhm. Also ich glaube ja auch bei Glück könnte es sein, das ist ja, oh, was ist denn das für ein Begriff? Wissen wir ja gar nicht, was meinen wir denn eigentlich, wenn wir von Glück reden? Deswegen auch das mit dem Konsum. Also Konsumglück stellt sich ja selten ein, weil es vermutlich eine Dosissteigerung braucht oder was weiß ich, keine Ahnung, weil es halt schlichtweg nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Ich will nicht sagen, Konsum funktioniert nicht, sondern wie ich als Falk mir das vorgestellt habe, funktioniert es nicht. Und deswegen glaube ich nur, ich habe es nicht richtig gemacht. Stelle ich mir doch nochmal das Neue.
Okay.
Oder so. Also deswegen vielleicht, aber es stimmt, funktioniert halt immer noch nicht. Ich weiß es nicht. Für manche Leute ist es Glück, wenn es aufhört. Aber für niemanden, der so weit wie jetzt gehört hat, ist es vielleicht Glück, dass es aufhört, weil ab irgendwann setzt ein Flow ein. Es gibt ja so einen Podcast, wie Alles gesagt oder sowas, die gehen mehrere Stunden, da setzt dann auch so ein Flow ein, wo irgendwann die erste Zeit fragst du dich, was ist, weil es noch angestarkt ist und irgendwann ist so ein Flow da, dass du sagst.
Ja, wobei die eine harte Sendungsvorbereitung machen, ne?
Ohne Ende, also die Moderatoren.
Ist, ja, na klar, die Moderatoren. Ja, der Gast kommt einfach und mal gucken, wo es ihn hintreibt.
Genau.
Genau, aber das ist dann, ich glaube, bei der Länge wird es dann auch irgendwann.
Aber die bestellen sich auch Essen. Wir waren vorher essen, die bestellen sich da Essen. Aber ich wollte noch sagen, ich wollte eigentlich eine gute Überleitung zum Ende machen, aber
ja,
es gibt eigentlich kein, es gibt, das könnte
mal?
Man sagen.
Ich würde mal sagen.
Nee, du bist so ein harter. Nee.
Ich wollte sagen, Jan.
Du bist so ein Feuerbestatter-Ende.
Es ist immer wieder eine Freude, mit dir zu quatschen. Und ich hätte große Freude, jetzt noch länger mit dir zu quatschen. Danke, dass wir dich besuchen durften.
Ja, voll nett, dass ihr da wart. Danke, dass ihr euer mobiles Feuer mitgebracht habt.
Das haben wir. Und wir können alle Hörer versichern, ihr verpasst nichts. Jan hat sofort im Anschluss einen Termin und wir müssen weiterziehen. Und
das wird hier nicht dran geredet, ja. Aber produziert ihr eine Staffel.
Ja, wir sind in der zweiten Staffel,
ja, wenn ihr
wo wollt, ich sprachaffin bin, nebenbei fremdsprachaffin.
Ja,
ich hätte sofort das übersetzen können, was der Amerikaner gesagt
wenn
hat.
Wenn ihr wollt, komme ich zum Staffelfinale noch mal kurz gucken. Und ich habe vorher 3 Folgen gehört und mache einen Kommentar.
Zum Staffelfinale?
Ja, na klar. Macht ihr nicht?
Natürlich.
So mit Live-Publikum aufnehmen und so?
Ich habe noch eine Frage. Entschuldigung, jetzt hören wir auf.
Merkt ihr selber, ne? Liebe Hörerinnen und Hörer.
Ich möchte an dieser Stelle hin. Möglicherweise
es wäre gibt
der
auf jeden
Hard Cut besser gewesen.
Der Falk hat nochmal einen Scheit nachgeworfen.
Ja.
Ich habe da just noch einen Baum gefunden.
Nee, den mache ich jetzt off sozusagen nicht mehr on tape, sondern sozusagen anderweitig. Ich wünsche euch was. Ich wünsche uns was. Es war wunderschön. Ich mag das, im Flow zu sein, weil die Welt dann einfach dahin fließen kann, ohne Stress.
Kannst du nochmal unseren alten Jingle einspielen jetzt? Irgendwann kommt bestimmt auch ein neuer, oder?
Ich finde es vor allen Dingen, wenn du jetzt über den Jingle anfängst zu reden, ich hätte gern den neuen Jingle drunter gelegt. Wenn ich so.
Dann spielen wir nur für unsere Ohren.
Also ich sag schon mal Tschüss, während die zwei das noch klären. Herzlichen Dank, dass ich zu Gast sein durfte. Alles Gute, hört gerne mal in die sächsischen Verhältnisse rein, um noch ein bisschen
Werbung
zu droppen. Und
kommt in die Shownotes.
Kommt in die Shownotes, das ist sehr schön. Und alles andere, fuser.de oder @lebelieberlive bei Instagram.
Oder wenn ihr wenn ihr was Politisches macht, kann man dich auch jugendpolitisch was aktionsmäßig?
Wenn ihr was Politisches macht, kann man immer, klar, alles. Selbstwirksamkeit
dich und
Resonanz melden. Bin ich. Genau. Schreibt eine E-Mail an sekretariat@campus.
Genau, und die können auch mal einfach unseren Podcast hören. In dieser Sinn, tschüssi, lasst es euch gut gehen.